willkommen zum Filmabend-Info-Podcast. Wir feiern mittlerweile unser kleines Jubiläum, nämlich die 10. Ausgabe. Wer hätte das gedacht, Frankie?
Ja, ich nicht. Ich habe gedacht, wir schaffen nicht mal 5, aber es läuft.
Es läuft. Und auch wenn es ein bisschen gedauert hat seit dem letzten Mal, dafür haben wir diesmal immerhin gleich 3 Filme, die wir besprechen können.
Genau.
Und zwar geht es einmal um den wohl größten Film der 3, Sherlock Holmes, der neue Guy Ritchie-Film, großer Blockbuster, der vor kurzem auch in Deutschland gestartet ist. Leider habe ich es nicht ins Kino geschafft, wegen Krankheit, aber du hast ihn gesehen und wirst uns ein bisschen was davon erzählen.
Genau, werde ich.
Und dann erzähle ich ein bisschen was über einen Film, den ich gesehen habe, was ich aber leider ein bisschen bereue, weil der Film wirklich totale Gurke war, nämlich Surrogates mit Bruce Willis. Und am Ende kommen wir dann zu einem etwas erfreulicheren Film, nämlich den neuen Coen Brothers Film A Serious Man, der uns, glaube ich, beiden ganz gut gefallen hat.
Genau, hat er.
Aber bevor wir zu den Filmen kommen, ein paar Neuigkeiten. Da hat sich einiges angesammelt in letzter Zeit und ich glaube, die größte News ist dieses Jahr die Bekanntgabe der Oscar-Nominierung. Denn wir nähern uns langsam wieder der Zeit des Jahres, in der die Oscars vergeben werden. Jeder Filmfan freut sich darauf das ganze Jahr. Und diese Woche wurden dann die Nominierten bekannt gegeben.
Mhm.
Und ja, ich war ganz gespannt, wie das aussehen würde, vor allem weil jetzt die Kategorie des besten Films auf 10 Filme erweitert wurde und wie sich das dann auswirkt, welche Filme da reinkommen, die eigentlich in der 5-Plätze-Kategorie wahrscheinlich nicht reingekommen wären. Und es gibt keine ganz großen Überraschungen, würde ich sagen, aber doch ein paar bemerkenswerte Sachen. Und wenn du dir mal die Liste jetzt anschaust, ohne jetzt auf jeden Punkt einzugehen, das machen wir dann später, wenn wir unsere Tipps abgeben für die Oscars, was hat denn dich da so am meisten überrascht?
Gut, also positiv überrascht vielleicht ist, dass endlich mal wieder ein Animationsfilm auch als bester Film des Jahres nominiert wurde.
Das ist schon lange her, ne? Das muss. Ja, das letzte war, glaube ich, irgendein alter Disney-Film.
Ich glaube, es war Schön und das Biest, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Genau, das war so eine der positiven Überraschungen. Ansonsten nicht mehr so die Liste. Ja gut, was vielleicht überraschend ist, zum Vorfeld hätte ich nicht damit gerechnet, ist, dass Sandra Bullock als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle nominiert wurde.
Wobei ich den Film nicht gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe so ein paar Reviews gelesen auf amerikanischen Blogs und der Film hat ganz gute Reviews bekommen.
Das Problem ist bei dem Film wahrscheinlich, dass es wieder so ein typisch amerikanischer Film. Allein das Thema, es geht ja um Football. Ich denke, damit der Film wird auch, der hat in den USA ja über 200 Millionen Dollar eingespielt. Damit hat Bullock ja auch einen Rekord irgendwie als besten Frauenhauptdarsteller Film mit dem höchsten Einspiel gebrochen. Aber das ist so ein Film, der funktioniert, glaube ich, nur in den USA. Also der wird hier, ich weiß gar nicht, wann der ins Kino kommt. Ich denke, der kommt auf jeden Fall ins Kino, aber ich weiß nicht, wann der ins Kino kommt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der hier kaum bis gar nicht beachtet wird.
Ja, mal schauen.
Genau. Ansonsten fand ich das, wie du schon gesagt hattest, ist wenig überraschend, die Nominierungen. Und auch diese Ausweitung auf die 10 Kategorien hat jetzt meines Erachtens nicht dazu geführt, dass da irgendwie Filme reingerutscht werden, die total irgendwie unverhofft nominiert wurden. Ich denke, auch bei den 5 Nominierungen hätte man ungefähr das gleiche Bild, was die Favoriten angeht. Ich denke mal so, diese Ausbreitung auf 10 Filme ist einfach nutzlos, in Anführungszeichen.
Also ich muss sagen, ich war ganz überrascht, dass District 9 für den besten Film nominiert wurde. Und nicht unbedingt, weil ich den Film schlecht gefunden hätte, war ja ein super Film und der ist auch gut angekommen, auch beim Publikum, bei den Kritikern, aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass der so Oscar-Material ist, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, der Film hat durchaus von den 10 Plätzen da profitiert.
Ja, ich denke, also ich hatte eher gerechnet, dass Ghost Star Trek vielleicht eine Nominierung bekommt.
Mhm.
Und wurde ja auch drüber spekuliert, ob der die Chance hat. Aber gut, wie du schon sagtest, District 9, das ist dieses Jahr eh so ein bisschen Sci-Fi-lastiger geworden, dank James Cameron. Aber mal sehen.
Und ich kann natürlich nicht die Gelegenheit auslassen, jetzt drauf rumzureiten, dass ich recht hatte mit den Glorious Bastards, ne?
Ja, ich erinnere mich dunkel dran. Ja. Aber trotzdem gewinnt er nicht, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, dass der gehört da, finde ich, auch rein, vor allem wenn es 10 Filme gibt. Also Inglourious Basterds ist durchaus Oscar-würdig für eine Nominierung zumindest. Mhm. Finde ich. Gut, ansonsten keine großen Überraschungen, wie du gesagt hast, dass auch ein animierter Film für besten Film nominiert wurde. Ich finde es ganz interessant, einmal zu sehen, Das wird jetzt wahrscheinlich diesmal nicht passieren, aber wenn es öfter vorkommt, ob es denn theoretisch möglich wäre, dass dann zum Beispiel Up nicht gewinnt als bester Animierter, aber dann vielleicht doch für Best Picture. Also wie gesagt, dieses Jahr wird das wohl nichts werden, aber wie das dann mit der Logik aussieht von diesen Kategorien, weißt du?
Genau, wobei das.
Weil
das
theoretisch ist es ja möglich, weil bei dem Animierten, da stimmen ja nur die Leute ab, die eben in dieser Branche arbeiten. Und also es gibt ja, das sind ja nicht immer dieselben Leute, die pro Kategorie abstimmen, deswegen wäre es theoretisch möglich. Trotzdem wird es natürlich diese Logik der ganzen Kategorien etwas in Frage stellen.
Ja, es wäre total paradox, wenn der beste wenn der beste Film nicht gleichzeitig der beste
genau.
animierte Film ist,
ja.
etc. Wobei wahrscheinlich beim Best Animated Feature, ich weiß ja nicht, nach welchen Kategorien die das bewerten, ob das nur nach Story geht oder auch nach der Technik, aber wie dem auch sei, es wäre ein wenig paradox. Es ist ja genauso das Paradoxon ist ja auch, dass nicht der beste Regisseur auch gleichzeitig für den besten Film verantwortlich ist. Ne? Das kann man ja nicht auch immer ganz nachvollziehen.
Ja.
Aber wer kann schon die Oscars richtig nachvollziehen? Was da so hinter den Kulissen abgeht, da will man wahrscheinlich gar nicht reinblicken.
Und wir kommen da gleich dazu, beziehungsweise später. Es gibt ja auf meinem Blog so ein Gewinnspiel. Da könnt ihr eure persönlichen Tipps für die Oscars abgeben und einen 25-Euro-Gutschein von Amazon gewinnen. Und es gab schon viele Teilnehmer und ich habe mir mal durchgelesen, die Listen, was die alles so tippen. Und ich muss sagen, wenn es nach denen ginge, nach den Teilnehmern, dann wird Avatar mit großem Abstand Best Picture gewinnen. Da habe ich doch ein bisschen meine Zweifel dran.
Ja, ich auch. Also ich weiß ja nicht, besprechen wir das am Ende des Casts oder?
Ja, kommen wir dann später nochmal
okay.
kurz zu. Lass uns erstmal unsere Tipps abgeben.
Ja, genau.
Und wir fangen am besten ganz unten an bei Nummer 24, die Visual Effects. Da ist nominiert Avatar, District 9 und Star Trek. Und ich glaube, das ist eine ganz sichere Bank für Avatar.
Ja, denke ich auch.
Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Nee, ich denke auch nicht. Also das Ding ist, denke ich mal, sicher. Also wer auf einen anderen Film setzt, der ist Gambler.
Ja. Live-Action-Shortfilm Nummer 23. Und da habe ich keinen einzigen gesehen. Deshalb kann ich da eigentlich nur raten. Also
ist ja wie jedes Jahr so irgendwie, ne?
Ja. Also die Nominierten, die sagen, habe ich noch nie was von gehört. Das ist The Door, Instead of Abracadabra, Kavi, Miracle Fish und The New Tenants. Gut, aber wenn ich jetzt da zum Beispiel bei meinem Gewinnspiel mitmachen wollte, dann müsste ich ja irgendwas jetzt nehmen und dann würde ich einfach mal, weil der Name doch der interessanteste ist, würde ich auf Miracle Fish setzen. Der Wunderfisch.
Ich habe hier gerade eine andere Liste, das sind die Originaltitel. Ich nehme dann den isländischen Beitrag, glaube ich. Das war der zweite, den du genannt hast. Schwedisch ist, tut mir leid. Instead for Abracadabra.
Okay.
Den nehme ich, den kaufe ich.
Gut.
Aber wie du schon gesagt hattest, kein Plan, nie gesehen. Wahrscheinlich werde ich die auch nie sehen. Insofern ist das immer ein bisschen sehr viel Raten dabei. Aber ist ja.
Animated Short Film, wieder dieselbe Sache. Da haben wir auch Filme, von denen ich nie was gehört habe. Wir haben French Roast, Cranny O'Crim's Sleeping Beauty, The Lady and the Reaper, Lagorama und A Matter of Loaf and Death.
Ich nehme A Matter of Loaf and Death.
Ja, den hätte ich jetzt auch genommen, weil der Name lustig klingt.
Außerdem ist es Wallace and Gromit.
Ah, okay, gut. Ja, der wird gewinnen.
Ob der nun gewinnen wird, weiß ich nicht. Aber ich mag die beiden Knetfiguren, also nehme ich den.
Okay. Kommen wir zum Make-up. Da gibt's Il Divo, Star Trek und The Young Victoria. Ich glaube, da würde ich auf Star Trek setzen. Einfach, weil ich habe, weil die Make-up-Effekte für die Außerirdischen Star Trek wohl auch bedingt durch das Budget natürlich ziemlich eindrucksvoll sein dürften. The Young Victoria habe ich schon viel von gehört, aber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher so ein Film, den ich jetzt für die Kostüm-Kategorie setzen würde, aber nicht unbedingt fürs Make-up. Il Divo sagt mir leider gar nichts.
Nee, habe noch nicht gesehen. Du, ich hätte da das ähnliche Problem. Ich kenne davon auch noch Star Trek in bewegten Bildern. Insofern würde ich auch auf den setzen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Dass District 9 ja gar nicht vorkommt. Der war, glaube ich, in einem der anderen Awards, wo es auch im Make-up ging, war der auch nominiert und sogar gewonnen. Aber gut, ich nehme mal Star Trek. Ich bin mal unkreativ.
Alright. Kommen wir zu Film-Editing. Also Filmschnitt. Und da haben wir schon ein paar Filme gesehen, die da nominiert sind. Das wären Avatar, District 9, Hurt Locker, Inglourious Basterds und Precious. Gut, Precious habe ich nicht gesehen, aber
nee, ich auch nicht.
Von den anderen, die nominiert sind, das ist ganz schwer, würde ich sagen. Ich würde sagen, Hurt Locker hat mir jetzt nicht, ist mir jetzt nicht so aufgefallen durch irgendwie besonders originellen Schnitt oder so. Da sind die anderen Filme schon wesentlich hervorstechender und ich würde sagen, das macht entweder Inglourious Basterds oder District 9. Weil Avatar-Editing, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich das Heraussagende an dem Film war. District 9 hat schon ein paar wirklich sehr interessante Schnitte gehabt und in Glourious Bastards natürlich auch durch diese ganze Quentin Tarantino mega coole Schnittmassaker da. Ja, aber ich glaube, ich würde auf Bastards setzen.
Ich tippe auf Avatar.
Tipps auf Avatar für Schnitt, echt? Okay.
Ja, ich glaube, die sind da so ein bisschen sehr, also ich finde auch, dass, ich denke mal, die sind da ein bisschen konservativ in der Richtung.
Okay. Dann kommen wir zu Documentary Short Subject, also kurz Dokumentation. Und da haben wir Filme, die ich auch alle nicht gesehen habe: China's Unnatural Disaster, The Last Campaign of Governor Booth Gardner, The Last Truck, Music by Prudence und Rabbit à la Berlin. Und ich nehme natürlich den Rabbit, weil ich mir mal so ein bisschen durchgelesen habe, worum es so geht bei den Dokumentationen, die nominiert sind. Und ich muss sagen, dieses Rabbit à la Berlin klingt ganz interessant. Es geht darum, dass es, als es noch die Mauer in Berlin gab, da gab es in dieser Todeszone, war irgendwie so ein Habitat für kleine Kaninchen und so, die da halt gewohnt haben und ihren Lebensraum da gegründet haben. Als die Mauer dann wegkam, hat sich natürlich ihr Lebensraum drastisch verändert. Und es geht praktisch darum und benutzt das Ganze dann so als Metapher für dieses generelle Zusammenwachsen von Berlin als Stadt. Und hat in den ganzen Blogs, die ich gelesen habe, so echt sehr gute Kritiken, hat auch auf ein paar Independent Festivals und so die Preise abgeräumt. Deswegen glaube ich, dass der ganz gute Chancen hat.
Okay, klingt jetzt gemein, wenn ich dir einfach mal folge und den auch nehme. Ich fand deine Ausführungen ganz interessant,
Ja,
weil
kannst du machen.
ich habe mir zu denen gar keinen Kopf gemacht. Insofern, ich nehme den auch mal
Ja,
den
du kannst den
Mauerhasen.
25-Euro-Gutschein eh nicht gewinnen, von daher kannst du ruhig meine Dinge übernehmen. Okay, dann kommen
Genau.
wir zur Documentary Feature. Und da muss ich sagen, war ich sehr schockiert, dass Anvil nicht nominiert ist. Was soll denn das bitte? Ich muss sagen, die Oscars in den letzten Jahren haben mich immer wieder so ein bisschen vor allem in der Kategorie Dokumentation, ein bisschen überrascht. Vor allem Man on Wire letztes Jahr. Da gab es viel bessere Dokumentationen letztes Jahr als Man on Wire. Und ich habe nicht verstanden, warum der Film so erstens im Vorfeld so krass gehypt worden ist, dann auch noch den Oscar gewinnt. Aber mein Gott. Jedenfalls nominiert ist Burma Vijay, The Cove, Food Inc., The Most Dangerous Man in America und Which Way Home. Und da sagen wir nur zwei Filme was, und zwar Food Inc. und The Cove. Und über The Cove habe ich eigentlich nur Gutes gelesen bis jetzt. Das ist eine Dokumentation über die Japaner, wie sie Delfine abschlachten. Oder Wale? Nee, ich glaube Delfine.
Delfine.
Delfine, genau. Und der Film auf den ganzen Festivals, also auf denen er lief, hat er echt gute Reaktionen bekommen vom Publikum und Preise und so. Und ich würde sagen, der gewinnt auch den Oscar. Food Inc. ist natürlich auch noch ein sehr aussichtsreicher Kandidat, aber ja, was sagst du?
Ja, ich glaube, Zukov ist sicher. Der hat im Vorfeld, glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Hat bei den PGAs, also bei den Producer Guild Awards, hat er auch den Preis für Best Documentary bekommen. Ich denke mal, der ist eine sichere Bank. Also den würde ich auch tippen, Zukov, ja.
Kommen wir zu den Kostümen. Da gibt es Bright Star, Coco Before Chanel, The Imaginarium of Dr. Parnassus, Nine und The Young Victoria. Und ich glaube, ich habe keinen von den Filmen gesehen, aber The Young Victoria ist so ein Film, bei dem es, glaube ich, sehr auf Kostüme ankommt. Und ja, das ist so ein klassischer Film, der eigentlich immer so die Kostümkategorie bei den Oscars gewinnt. Und da würde ich sagen, der gewinnt auch diesmal. Ja. Was meinst du?
Ja, gute Frage. Aber ich denke auch, ich glaube, der hat auch bei den Critics' Choice Awards hat er, glaube ich, auch die Kategorie gewonnen, Kostümdesign. Und es ist nun mal ein Kostümdrama, soweit ich weiß, nicht?
Ja.
Und das heißt, ich denke auch, Kostüm geht an hier die, wie heißt der,
Victoria.
Young Victoria, genau. Ja.
Kommen wir zum Original Song. Da hat, was mich echt freut, dass immer wieder ein Disney-Film, also ein Disney-klassischer 2D-Zeichentrickfilm, zweimal nominiert ist für den besten Song. Und zwar die Songs, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kenne ich auch die Songs nicht, und deswegen wird es schwer, da jetzt auch den richtigen zu finden. Ich glaube aber, so perspektivisch wird es auf jeden Fall der Disney-Film dann einen Oscar gewinnen. Und zwar haben wir einmal Almost There von The Princess and the Frog, dann Down in New Orleans from The Princess and the Frog, Lorne de Panam von Paris 36, Take It All von Nine, und The Very Kind ist das Theme von Crazy Heart, das natürlich auch durchaus gute Chancen haben könnte auf den Oscar, weil es natürlich so ein Musiker-Biopic ist. Jo, aber ich würde trotzdem sagen, das macht Princess and the Frog und ich setze einfach mal auf Almost There. Das klingt irgendwie nach so einem klassischen Disney-Gassenhauer.
Kurz im Vorfeld, eine Sache, die mich gefreut hat, dass Avatar hier zum Beispiel nicht nominiert wurde für diesen komischen, schmalzigen, hast du nicht gesehen Song,
Welchen
den ich
Song?
schrecklich fand.
Welchen Song von Avatar?
Ach, wie heißt der denn? Nach von
Ach,
dieser.
der am Ende läuft.
Naja, die R&B-Tante da. Ach,
Ja, nee, 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 nee.
schlag mich tot,
Nee,
wie
nee,
der
nee.
heißt.
Ja.
Gewinnen wird aber The Very Kind, Crazy Heart, T-Bone Burnett und Ryan Bingham.
Okay. Ich setze trotzdem auf den Disney-Film. Ich bin da oldschool. Dann Original Score haben wir Avatar, Fantastic Mr. Fox, Hurt Locker, Sherlock Holmes und Up. Also Hans Zimmer für Sherlock Holmes ist natürlich, wäre ja nicht sein erster Oscar und der Mann ist ja quasi Stammgast da und er hat ja auch einiges drauf und so, aber ich muss sagen, als ich in Avatar war und vor allem Sherlock Holmes habe ich nicht gesehen, der Score von Avatar ist wirklich ganz große Klasse.
Findest
Das,
du?
ja, also den Score von Avatar fand ich mit eins der besten Sachen im ganzen Film.
Ich fand den scheußlich.
Echt?
Ja, ich fand den so, weiß ich nicht, so typisch Horner, Gedudel. Ich fand den nicht gut. Aber erzähl
Ich
weiter. Also
setze
du.
trotzdem drauf. Also ich muss sagen, mir fallen normalerweise Scores gar nicht so auf in Filmen und vor allem, wenn ich dann irgendwie die Scores danach höre, ohne den Film, also ohne den Film, nur die Musik, dann kann ich gar nicht oft zuordnen, zu welchem Film der jetzt gehört. Es sei denn, es sind wirklich so die ganz großen Klassiker, aber bei Avatar muss ich sagen, fand ich den dann auch sehr charakteristisch und hat mir gut gefallen. Jo, also du setzt dann wahrscheinlich auf Hans.
Nee, ich setze nicht auf Hans, ich setze auf Ab.
Auf Ab.
Ja, ich gehe
Okay.
mal d'accord mit der Hollywood Foreign Press Association und den Golden Globes und setze auf Ab als Sieger.
Hättest du mir vorher sagen sollen, hätte ich auch auf abgesetzt.
Schlecht recherchiert, Herr Kollege, ja.
Okay, haben wir Sound Editing, haben wir Avatar, Hurt Locker, Inglourious Basterds, Star Trek und Up. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine typische Technikkategorie für Avatar. Vor allem bei diesen ganzen Schlachtengedöns am Ende. Da gab es bestimmt den einen oder anderen coolen Sound-Editing-Ding, der da gewinnen wird. Soundmixing, auch wieder Avatar, Hurt Locker, Bastard, Star Trek und Transformers.
Wäre für mich jetzt, ich würde so rein aus dem Stegreif, könnte ich die beiden Kategorien eh nicht unterscheiden, so rein technisch gesehen, aber ich würde auch wieder auf Avatar setzen. Irgendwie. Ist zwar jetzt irgendwie, ne, langweilig, aber.
Okay, Cinematography haben wir ja, also
Ja.
Kamera, haben wir Avatar, Harry Potter, Half-Blood Prince, The Hurt Locker, Inglourious Basterds und Das Weiße Band. Auch da wieder Avatar, glaube ich, weil hier vor allem 3D-Kameratechnik wird natürlich auch in der Kategorie Cinematography, glaube ich, zu Hause sein. Und da, weil es einfach so revolutionär war und so, würde ich sagen, Avatar.
Ja, ich denke auch, Avatar ist eine sichere Nummer in dem Sinne.
Art Direction. Auch wieder Avatar, Imaginarium, Dr. Parnassus, Nine, Sherlock Holmes und Young Victoria. Setze ich auch wieder auf Avatar. Ich glaube, da wirst du mir beipflichten.
Ja, ist langweilig, aber ja.
Animated Feature Film. Jetzt wird es interessant. Haben wir Coraline, Fantastic Mr. Fox, The Princess and the Frog, The Secret of Kells und Up. Gut, also ich denke, Up auf jeden Fall Favorit in der Kategorie, wobei Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson echt gute Kritiken bekommen hat. Vor allem, weil es halt so ein ernster, was heißt ernster, aber so ein sehr origineller und auch sehr familien- bzw. erwachsengerechter Animationsfilm sein soll. Und da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es eher Up machen.
Ja, ich sitze seit Jahren immer auf Pixar, bin jetzt nur gut gefahren. Ich
Ist
denke,
eine sichere Bank.
ja.
Dann das Original Screenplay haben wir The Hurt Locker, Inglourious Basterds, The Messenger, A Serious Man und Up. Und da würde ich sagen, setze ich auf A Serious Man. Da kommen wir noch zu später im Podcast. Und ich fand das Drehbuch echt cool. Hat viele überraschende, unvorhergesehene Momente gehabt. Vor allem das Ende war auch mal wieder klasse. Und ja. Und die Coens sind ja echt bekannt, vor allem für die guten Drehbücher. Und ja, ich setze da einfach mal auf A Serious Man, auch wenn es vielleicht nicht die Favoriten sind, aber
Ich setze mal auf Herrn Quentin Tarantino.
echt?
Ja, ich glaube
Das
doch.
machst du aber, das machst du aber aus reinem Opportunismus, weil du
Das
glaubst,
mache
dass der
ich.
gewinnt, weil du glaubst, dass der gewinnt, nicht weil du glaubst, dass es das beste Drehbuch ist.
Ja, ich bin. Ja, tut mir leid. Ich gehe jetzt darum, richtig zu tippen, ja. Also, ich
Okay.
tippe nicht in die Richtung. Ich glaube doch, dass Quentin Tarantino das bekommt.
Gut,
Der
dann.
wurde ja, wenn ich ja mal kurz ein bisschen Klugscheißen reinwerfen darf, zum Beispiel das Drehbuch wurde ja von der Writers Guild Association wurde es ja disqualifiziert oder gar nicht erst eingeladen.
Warum?
Ich glaube, weil er gar kein Mitglied ist, deswegen, weil
Ach
das
so.
so ein komischer, sturer Haufen da ist.
Ja, hat er nicht, war das Writers Guild oder Directors Guild? Ich glaube, der musste ja für Grindhouse oder so, musste der ja irgendwo austreten, weil es nicht möglich war, dass zwei Regisseure für einen Film zuständig sind und jedes Jahr als einen Film beworben haben mit Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Da gab es irgendwelche Probleme bei Grindhouse, das weiß ich noch.
Okay, das kann sein, das müsste ich nachgucken.
Ja, und bei ich glaube, der hat dauernd irgendwelche Probleme mit den ganzen Gewerkschaften da, weil er immer irgendwelche Sachen unkonventionell macht und da wohl gegen deren Regeln verstößt. Ja. Okay, dann Adapted Screenplay haben wir District 9. Wobei das ein bisschen schwach ist, dass der für Adapted Screenplay nominiert ist, nur weil der Regisseur seinen eigenen Kurzfilm verfilmt.
Ja.
Also, naja, okay. Dann Nick Hornby. An Education, habe ich nie was gehört von dem Film, aber in den Kombi ist eigentlich immer gut. Dann In the Loop und Precious und Jason Reitman für Up in the Air. Und ich würde sagen, das macht Jason Reitman.
Ja, auch, der hat auch ein, hätte bei den Golden Globes den Oscar fürs beste, den Oscar, den Globe für das beste Drehbuch bekommen. Hat bei den Critics' Choice Awards den Preis für das beste adaptierte Drehbuch bekommen. Ich glaube, er macht das. Es wird leider wohl auch der einzige Oscar für den Film sein. Aber immerhin ist es
Glaubst du?
dann, ja, ich glaube.
Da werden wir uns später nochmal drüber streiten, glaube ich.
Ja, okay.
Okay, dann haben wir Foreign Language Film. Haben wir Ashami oder weiß nicht, wie man das ausspricht, aus Israel. El Secreto de sus Ojos aus Argentina. Okay, Spanisch ist nicht meine Muttersprache. The Milk of Sorrow aus Peru. Un Prophète aus France. France und The White Ribbon, beziehungsweise das Weiße Band aus Deutschland. Und als treuer, linientreuer, stolzer Patriot setze ich da mal auf das Weiße Band. Ja, vor allem, weil es ja auch wieder irgendwie, ich glaube, so am Rande um Faschismus und Nazis geht und Deutschland plus so ein Film ist immer Oscar irgendwie. Oder fast immer.
Ehrlich gesagt, ich finde das. Dass die fremdartigen Filme oder Best Foreign Language Feature Film ist, finde ich, eine der Kategorien, die man am schwersten einschätzen kann,
Ja.
weil auch die Academy seit jeher dann eine total beknackste Regel, glaube ich, für das Abstimmen hat.
Ja.
Ja, ich weiß nicht.
Und vor allem ist es auch total schwach, dass nur ein Film pro Land irgendwie nominiert werden kann,
Ja, genau, das auch.
was total Blödsinn ist, aber
Ja.
ja.
Ich habe bis jetzt, ich schwanke da zwischen zwei Filmen. Einmal Haneke, also das Weiße Band. Und aber auch En Prophète aus Frankreich, der ja eigentlich,
Frankreich.
wo, ja, habe ich gehört, der hat auch ganz gute Kritik bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt opportunistisch einfach auf Deutschland tippen soll oder ob ich doch die Froschwenkel-Freunde unterstütze. Ich glaube, ich wage es mal und tippe mal auf En Prophète.
Meinst du?
Ja, ich
Un Prophète
weiß.
ist halt so ein Knastdrama, so ein Französisch, weißt du, so ein bisschen mit Action
Ja.
und so. Und The White Ribbon ist halt eher so dieser elitäre, anspruchsvolle, weiß ich nicht, Kunstfilm. Ich glaube, da werden sich die Leute, die da in der besten Fremdsprachenkategorie abstimmen, doch eher irgendwie was einbilden auf ihren Intellekt und dann The White Ribbon nehmen. Aber mal schauen. Okay, also du nimmst Un Prophète.
Ja, ich nehme den Franzosen.
Nimmst den Franzosen. Alright, dann Directing haben wir James Cameron für Avatar und seine Ex Catherine Bigelow für Hurt Locker, Quentin Tarantino für Inglourious Basterds, Lee Daniels für Precious und Jason Reitman für Up in the Air. Und ich fände es ja sehr lustig, wenn Catherine Bigelow gewinnen würde, die Ex von James Cameron. Das finde ich mal klasse. Aber ich setze trotzdem auf Jason Reitman ab in der Air, einfach weil der Film so gehypt worden ist im Vorfeld. Und ja, also Avatar hat sich jetzt nicht, weiß ich nicht, war in den technischen Sachen echt herausragend und so, aber ob das jetzt bester Regisseur, ich weiß nicht, nee. Komm, ich nehme da einfach ab in die Air von Jason Reitman. Ja.
Ich tippe auf Frau Ex-Cameron.
Frau Ex-Cameron.
Ja, einfach nur, um James Camerons Gesicht zu sehen, wenn sie den Preis gibt.
Ah,
Und weil
die sind ja jetzt wieder ganz auf du und so. Also die haben keinen Stress oder so. Er hat ja auch irgendwie eine Laudatio auf sie gehalten, hat gesagt, dass Hurt Locker irgendwie der beste Kriegsfilm seit, weiß ich nicht, Die Brücke am Quai oder sowas
wäre. Ja, er hat ja auch bei den Golden Globes gesagt, eigentlich hätte Catherine gewinnen sollen, aber ich glaube dem das nicht. Der ist da so ein Schnösel. Nein, egal, das ist, jetzt schweife ich wieder ab. Jedenfalls wollte ich nur kurz sagen, ich finde, dass Hurt Locker hat wieder so ein Momentum bekommen, auch durch die, auch durch die ganzen Guild Awards. Und ich denke mal, dass Hurt Locker das schaffen wird.
Ja, ich bleib trotzdem dabei, dass der Film okay war, aber nicht so gut, dass der irgendwie für einen Oscar nominiert werden müsste, aber okay.
Ja, ist ja okay.
Ne? Ja, ich weiß halt besser als... Nein. Okay, dann haben wir die beste Nebendarstellerin, Supporting Actress, haben wir Penelope Cruz in Nine, Vera Farmiga in Up in the Air, Maggie Gyllenhaal, Crazy Heart, Anna Kendrick, Up in the Air, Monique, Precious, Based on the Novel, Push. Da setze ich auf Anna Kendrick. Habe ich viel Gutes von gelesen. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich...
Kannst du noch nicht sehen, da kommt er erst ins Kino seit gestern.
Ja, ich habe mir auch jetzt nicht mich nicht auf illegale Wege begeben.
Ach so, ja, das ist doch löblich.
Ja, siehst du. Und aber ich habe Gutes gelesen über die Leistung von Anna Kendrick in dem Film und ja.
Ja, ich weiß, ich bin wieder ein Opportunistenschwein. Ich gehe ganz auf Monique, weil sie vorher alles gewonnen hat und ich denke, dass die Schauspielkategorien dieses Jahr also mindestens 75% sicher sind, die Preise. Und über die eine können wir uns ja streiten, aber hier gehe ich Monique.
Das ist natürlich wieder gemein, weil von dem Film habe ich nie was gehört, deswegen weiß ich auch nicht, ob die echt... Ja, okay. Mich besser informieren müssen. Ja,
ist nun mal so.
Okay, haben wir die Nebenrolle, die männliche Supporting Actor Matt Damon in Invictus, Woody Harrelson, The Messenger, Christopher Plummer, The Last Station, Stanley Tucci in The Lovely Bones und Christoph Unserwalz in Inglourious Basterds.
Unser Österreicher.
Ja, auch hier wieder ganz als Halbpatriot, war ja früher immerhin mal... Mal bei uns.
Sag nicht Falsches.
Setze ich mal auf Christoph Waltz, einfach auch, weil, wie gesagt, auf jeden Fall Christoph Waltz das Beste überhaupt an den Glorious Bastards und ja.
Mensch, bist du kühn, dass du auf Christoph Waltz setzt. Natürlich musst du noch Waltz setzen.
Ja.
Hans Lander hat alles gewonnen, Hans Lander wird auch alles gewinnen.
Jo.
Definitiv. Wenn er nicht gewinnt, dann hat die Academy wieder keine Ahnung. Ganz einfach.
Geht Punkt. Auf. Dann schaue ich nie wieder Oscars.
Tue ich dieser eh nicht, ich bin im Urlaub, aber das ist was anderes.
Beste Schauspielerin, Actress, haben wir Sandra Bullock, The Blind Side, Helen Mirren in The Last Station, Carey Mulligan, An Education, Gabori Sidibe in Precious und Meryl Streep in Schuli und Schuli. Also das finde ich sehr schwer, ich habe keinen der Filme gesehen. Es sind viele Frauen dabei, die irgendwie einen Namen haben in Hollywood und die auf jeden Fall gute Schauspielerinnen sind. Das ist echt schwer, aber ich glaube, vor allem, weil ich Julie und Julia habe ich bis jetzt eigentlich nur Verrisse gehört. Ich würde sagen, ich setze da entweder auf Sandra Bullock oder Helen Mirren. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Helen Mirren. Einfach bei der Frau, der vertraue ich, der weiß ich, dass die was kann. Das setze ich einfach mal drauf.
Ist das schön, dass du sie auf sie vertraust. Nein, wie ich schon gesagt habe, ich hatte ja gesagt, 50% finde ich, dass sie sicher sind. Das ist für mich die einzige Schauspielkategorie, wo man sich noch nicht ganz sicher sein kann. Ich schätze aber und ich tippe auch auf Sandra Bullock. Okay. Einfach, weil sie auf so einer Hypewelle schwimmt. Sie hat die Golden Globes gewonnen in ihrer Kategorie gegen Meryl Streep. Sie hat bei den Screen Actor Guild Awards hat sie den Preis für den Film bekommen. Und ich denke mal, das ist für dieses Jahr, so ein Teil, so eine Anerkennung, dass sie so seit irgendwie, weiß nicht, zig Jahren Schauspielerin ist und so ein bisschen Mitleid, weil sie nie einen gewonnen hat. Insofern bekommt sie den jetzt für The Blind Side gereicht.
Alright, dann haben wir den besten Hauptdarsteller, Actor. Und da haben wir Jeff Bridges für Crazy Heart, George Clooney, Up in the Air, Colin Firth as Single Man, Morgan Freeman, Invictus und Jeremy Renner, The Hurt Locker. Da finde ich es echt schade, dass Serious Man nicht nominiert ist. Hier der Hauptdarsteller, den fand ich nämlich klasse, sehr, sehr klasse. Vor allem tausendmal besser als Jeremy Renner in The Hurt Locker. Aber gut, das sind wir wieder beim alten Thema. Hier fällt es mir auch wieder schwer zu entscheiden zwischen Jeff Bridges und George Clooney. Also ich habe Crazy Heart und Up in the Air beide nicht gesehen, aber es sollen ja beide sehr klasse sein. Und Jeff Bridges ist auf jeden Fall ein extrem guter Schauspieler, genauso wie George Clooney, der mich zwar ein bisschen nervt, aber der hat irgendwie, die Oscar-Leute mögen den irgendwie ganz gerne. Ja, und ich glaube, das macht George Clooney für Up in the Air.
Gut.
Du setzt auf, lass mich ran, Jeff Bridges.
Ja, definitiv.
Okay.
George Clooney soll zwar in Up in the Air quasi seine beste Rolle des Lebens gespielt haben, oder bis jetzt soll so die perfekte George Clooney-Rolle sein. Keine Ahnung, ich werde mein Bild wahrscheinlich nächste Woche machen von dem Film. Aber Jeff Bridges, auch hier, wenn man sich anguckt, wie der so gelaufen ist, die Award-Season, er hat bis jetzt alles für Crazy Heart gewonnen. Und ich denke mal, das ist sicher, dass Jeff Bridges ihn bekommt. Und er hat es wahrscheinlich auch verdient, wenn man so die Kritiken hört zu dem Film. Und das ist, der Film soll ja so ein bisschen mit The Wrestler verglichen werden.
Ja.
So wobei, von der Art, ja.
Wobei The Wrestler irgendwie mehr so der tragische Bruder von Crazy Heart sein soll, beziehungsweise umgekehrt, und Crazy Heart nicht ganz so deprimierend. Nein. Mhm. Ja, ich sehe schon kommen, da werden 0 Punkte für mich rauskommen bei dem Tippspiel hier.
Macht ja nichts. Ich werde das Salz nicht in die Wunde streuen. Ich werde es versuchen.
Okay, Best Picture haben wir Avatar, The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious, A Serious Man, Up und Up in the Air. So, das könnte, also ich sage erstmal, wer hier eine Chance hat überhaupt von denen. Ja, also Blind Side habe ich nicht gesehen. Soll ganz gut sein, aber ich glaube nicht, dass der ein bester Avatar ist natürlich hier so der, ich glaube, die Leute, die ganze Zeit wollten, dass The Dark Knight für einen Oscar nominiert wird, würden jetzt wollen, dass Avatar gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass der gewinnt, einfach weil als Film für sich, von der Story und so, auf keinen Fall. Der kriegt auch genug in den Technikkategorien, dass es sich echt nicht, dass es echt nicht gerechtfertigt wird, den auch noch als besten Film auszuzeichnen, finde ich. Ich glaube, es macht entweder der Hurt Locker, einfach wegen den Kritiken, die ja doch ganz gut waren, muss ja nicht jeder meine Meinung haben, oder A Serious Man oder Up in the Air. A Serious Man ist sicher der krasse Außenseiter dann. Aber es soll ja hin und wieder mal vorkommen, dass der Underdog gewinnt bei dem Best Picture. Und Up in the Air, hast du ja jetzt gesagt, hat so von den beiden Awards bisher immer irgendwie den Kürzeren gezogen.
Ja, der Film hatte das Problem gehabt, dass er eigentlich zwischen Avatar und Hurt Locker so, ja, eingeklemmt, abgeklemmt, abgedrängt wurde. Also,
ja. Also A Serious Man, muss ich sagen, ich fand den auf jeden Fall schon mal besser als No Country for Old Men von den Coens, den ich auch ganz gut fand, aber der war noch mal besser. Das war wirklich einer der besten Coen-Filme seit Jahren. Aber ob der eine Chance hat, da zu gewinnen, ich weiß nicht. Also Inglourious Basterds macht's, glaube ich, auch nicht.
Nee.
Also echt schwer, bei 10 Leuten da den richtigen zu finden. Deshalb gibt's ja auch 5 Punkte in meinem Gewinnspiel.
Oho. Ja, dann los, hau mal raus, dein Tipp.
Dann, ich setze einfach mal gegen, auch als Opportunist, gegen mein Bauchgefühl, setze ich einfach mal auf The Hurt Locker.
Und dein Bauchgefühl sagt sonst was?
Mein Bauchgefühl, also der beste Film von denen, die ich da gesehen habe, ist auf jeden Fall Serious Man.
Ach so, das war das Bauchgefühl, ich dachte schon, okay. Ja gut, also meiner Ansicht nach gibt es eigentlich nur 2 Filme, die da gewinnen können. Das ist eben Avatar und Hurt Locker. Avatar, ja, ich weiß nicht, also, wie gesagt, wir hatten das ja schon im letzten Jahr besprochen, beide fanden den Film ja nicht so prall wie alle anderen, oder wie viele, um das mal ein bisschen
abzukürzen. Na, es gab schon viele, ich würde sagen, also ich stand da eher so in der Mitte, es gab auch echt viele, die den Film total zerrissen haben, weil ich dann auch nicht mehr nachvollziehen konnte, also ich fand den nur nicht so extrem gut, wie dann alle gesagt haben, irgendwie besser Science-Fiction-Film seit 10 Jahren oder sowas. Es war halt ein geiles Kinoerlebnis, aber es war jetzt nicht unbedingt so der Meilenstein irgendwie, finde ich.
Genau.
Und auf jeden Fall nicht dafür der beste Film des Jahres.
Nee, wobei das ist ja nie so eigentlich das Kriterium, um den Oscar zu verteilen. Die Frage ist ja nur, wie sehr lassen sich die Academy Award-Mitglieder vom Hype, vom Einspiel blenden, etc.
Ja gut, dann hätten sie zwangsläufig auch The Dark Knight nominieren müssen.
Ja, sicherlich, aber wieso hat Titanic gewonnen? Der Film war nur auch nicht so prall. Insofern, es geht ja auch darum,
Titanic war doch klasse, war doch romantisch und.
Ach, geh mal weg hier, ey. Der Film war schrecklich.
Und dieser tolle Titelsong von.
Das blöde Boot hat mir Alex Confidential kaputt gemacht. Nämlich ja, hätte sonst alles gewonnen. Wie dem auch sei, ich tippe auch auf Hurt Locker. Hurt Locker hat im Moment, meines Erachtens, das Momentum, wie ich das schon mal erklärt hatte, Bigelow hat den Director's Guild Award gewonnen, der Film hat den Producers Guild Award gewonnen und die Gilden sind nun mal auch ein ziemlich starker Bestandteil der Academy. Insofern tippe ich auf Hurt Locker, wäre aber nicht angepisst, wenn Avatar gewinnt, weil das wäre wieder so eine Sache, wie Ricky Gervais schon gesagt hat, offiziell kann man die Preise eh nicht kaufen, aber dann inoffiziell natürlich schon bei den Golden Globes. Insofern, also Hurt Locker ist mein Tipp, solange ich gar keinen Sinn.
Okay, das waren unsere Oscar-Tipps.
Ja.
Und wie gesagt, wenn ihr glaubt, ihr wisst besser als wir, was sehr unwahrscheinlich ist, aber es soll ja Leute geben, die das meinen. Könnt ihr gerne auf bei meinem Gewinnspiel mitmachen. Da habt ihr eine Chance auf einen 25-Euro-Gutschein von Amazon.de. Und das Ganze ist auf meinem Blog erklärt. Einfach mal nach Oscar suchen oder so. Und da findet ihr das alles. Und der Gewinner wird dann in der Podcast-Ausgabe nach den Oscars, die allerdings circa eine Woche dauern wird, weil ich Frankie erst noch ersetzen muss, der da leider im Urlaub ist, wird dann bekannt gegeben und gewinnt dann, wie gesagt, einen 25-Euro-Gutschein von Amazon. Reicht für eine DVD oder vielleicht auch zwei, wenn man sparsam ist.
Oder drei, wenn man Schrott kauft. Oh, nein, Scherz. Oder eine Blu-ray. Ja. Gibt es ja inzwischen auch billig.
Oder schon mal eine Anzahlung für den Plasma. Ja. Gut, das waren die Oscars. Dann kommen wir mal zu weiteren News. Und ich muss sagen, ein Thema, was eigentlich gar nicht geplant war, was mir aber doch sehr auf der Zunge liegt heute. Es ist ein schwarzer Tag fürs deutsche Kino, Frankie. Heute.
Ach, wegen.
Denn heute hat nach 7 Wochen ein Film Avatar von Platz 1 der Kinocharts verdrängt. Und dass es so kommen würde, war ja nach 7 Wochen nicht besonders verwunderlich. Aber das ausgerechnet dieser unsägliche Bushido.
Ich dachte, der ist gestern in der Sankt gelaufen.
Film sein muss, ist wirklich tragisch. Ich finde, das ist echt, das hat mich sehr schockiert. Als ich die Meldung gelesen habe, hier Eichinger, Bushido, produziert Bushido-Film. Ich meine, mir war klar, dass der Film halbwegs erfolgreich sein wird. Wenn man sich einfach mal auf irgendeiner deutschen Großstadt die Fußgängerzonen anschaut oder so und da das potenzielle Publikum sieht, dann weiß man, dass es eine Menge von den Leuten einfach gibt. Ja? Aber dass er so erfolgreich sein würde, hätte ich dann doch nicht gedacht. Das ist ein Armutszeugnis. Wirklich. Vor allem, wenn man sich anschaut, was für gute Filme in Deutschland einfach kein Publikum finden, dann nach 2 Wochen wieder aus den Kinos verschwunden sind und dann muss man einfach nur einen Film für diese Zielgruppe drehen, um da die Kinos voll zu kriegen. Das ist unglaublich. Aber was soll man machen? Was ich noch viel schlimmer finde, weißt du, dass Bushido so einen Film dreht, dagegen ist ja nichts zu sagen, weißt du, der will ja Kohle machen, ist ja okay. Und ich habe auch nichts gegen den Mann persönlich, weil der verdient mehr Geld als ich, also will er irgendwas richtig machen. Ja? Ich kann ihm ja nichts vorwerfen, ich würde es an seiner Stelle wahrscheinlich auch machen, wenn ich irgendwie eine Nische finden würde, mit der ich Millionen verdiene, kein Ding. Aber dass diese ganzen, sagen wir mal, anerkannten Anführungszeichen deutschen Schauspieler da in seinem Film mitspielen, also es geht mir wirklich irgendwo das Verständnis für ab. Und dass Eichinger den auch noch produziert und sich dann auch noch mit Bushido in irgendwelchen Talkshows sehen lässt. Oh, naja.
Ja.
Man kann es nicht ändern.
Aber so mal kurz rekapitulieren, ich dachte, der Film ist gestern erst angelaufen.
Jo, aber heute gelesen, dass er jetzt dann am Wochenende oder wenn eben die Zahlen rauskommen für Startwochenende mäßig, schon Avatar jetzt überholt hat an diesem Wochenende.
Wie gesagt, also der Film geht mir eigentlich am verlängerten Rückgrat vorbei, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe gestern 3 Kritiken gelesen, die gingen ungefähr alle in die gleiche Richtung. Der Film ist ganz, 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 ganz großer Humbug.
Ja.
Sowohl auf der Story-Ebene, weil da wird irgendwie Bushidos Leben total verwässert und total strange dargestellt.
Ja, verherrlicht. Also ich meine, er ist ja jetzt nicht der Gangster, für den er sich ausgibt, ne? Aber einfach dieses ganze Halbkriminelle und so wird da in dem Film sowas von verherrlicht. Und ich habe gestern irgendwelche Ausschnitte gesehen. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich kann trotzdem drüber schimpfen, weil ich gestern Ausschnitte gesehen habe. Ja, und diese Ausschnitte waren so unsagbar schlecht und krass und kräuslich. Das ist unglaublich. Zum Beispiel, es gab eine Szene, da streitet er sich mit seiner Freundin, die ihm irgendwie vorwirft, dass es doch blöd wäre, da irgendwie Straßenbahnwaggons voll zu sprayen. Was soll denn das und so, weißt du? Und irgendwie, das ist doch dumm, sowas zu tun. Warum tust du das? Und er meint dann irgendwie, damit die Leute wissen, dass ich da war, Mann. Und so, weißt du? Und so schlecht. Und der Typ ist einfach kein Schauspieler. Und ich weiß nicht.
Ja, weiß ich nicht. Kannst du ja gucken für den nächsten Podcast.
Und es geht mir auch echt nicht ums Ziel, um die Zielgruppe oder das Thema. Weißt du, vor kurzem gab es einen Film, der hieß G-Code, den habe ich gesehen, der war gar nicht so schlecht. Da ging es auch um, hat halt auch in dieser Gangster-Rapper-Subkultur emigrantenmäßig gespielt. Und der Film war ganz gut. Das war halt auch mit richtigen Schauspielern, mit einer Story und alles, weißt du, den kannst du dir anschauen, aber doch nicht so eine Geldmaschine da, ey.
Hey, Bushidos Film hat doch auch richtige Schauspieler, da läuft doch hier. Ach.
Ja, das ist ja gerade das Schlimme, dass richtige Schauspieler mitspielen. Und dann eher mittendrin.
Bleib treu spielt er damit, ne?
Ja, oh mein Gott, bleib treu, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich kann ja nur.
Ja, weiß ich nicht. Ja, Geld,
Martin,
ne?
Martin Semmelrocke und, oh.
Ich spiel doch Bushidos Vater oder sowas, Strange, ne?
Martin Semmelrocke.
Ah, nee.
Da würde ich mir den Film sogar anschauen.
Ach man, ich meine, nein. Ich meine, Uwe Ochsenknecht und Katja Flint spielen ja die Eltern von der Freundin von dem Bushido, ne?
Oder das sowas. Kann sein, ne?
Ach, wie dem auch sei, ist unwichtig. Komm, wir verschwenden jetzt keine Zeit mehr über Bushido, sonst regst du dich zu sehr auf und ich muss an deinen Blutdruck denken und so. Das ist ja, will ich ja nicht, dass du
ja,
zu kollabierst oder so.
Ja, schrecklich. Ja, gut, dann kommen wir zu einer anderen News, die schon etwas älter ist, aber da hat sich immer stückchenweise jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr zu ergeben und mittlerweile blicken wir da auf ein ganzes Paket an Neuigkeiten zu dieser News, und zwar geht's um die Fortsetzung der Spider-Man-Reihe. Es gab ja vor ein paar Monaten irgendwie die große Meldung, dass Sam Raimi und der ganze Cast für 3 weitere Filme unterschrieben hätten und dafür echt ein mega Gehalt auch erhalten sollten. Und mittlerweile hat sich das Ganze aber so ergeben, dass Sam Raimi wohl abgesprungen ist und mit ihm auch die Darsteller, weil er mit dem Drehbuch irgendwie seine Probleme hatte. Das hat mich schon mal ein bisschen überrascht, weil Sam Raimi hatte wohl auch keine Probleme mit dem Drehbuch von Spider-Man 3 und hat ihn trotzdem gemacht. Also muss das Drehbuch wirklich kacke sein. Jedenfalls hat man sich daraufhin bei den Studios entschlossen, das ganze Projekt einfach auf Eis zu legen und statt einer Fortsetzung ein komplett neues Reboot in die Wege zu leiten. Das heißt, neuer Regisseur, neue Schauspieler, von Anfang an Spider-Man neu erzählen. Und als Regisseur hat man Mark Webb gewonnen, was mich dann doch ein bisschen hellhörig gemacht hat. Denn Mark Webb, 500 Days of Summer hat er dieses Jahr gedreht. Das ist ein echt sehr guter Film und der Mann hat auf jeden Fall Talent als Regisseur. Und was noch sehr herausragend ist bei dieser News, ist, dass das Budget für das neue Spider-Man-Reboot doch sehr gering ist, mit nur 80 Millionen Dollar. Und ist natürlich im Vergleich zu, ich will jetzt nichts falsch sagen, Frankie, was hat Spider-Man 3 gekostet? Wesentlich mehr, ne?
Zu viel.
Ich glaube
250 Millionen irgendwas. Ja.
Also weniger absurd als die Hälfte für den neuen Spider-Man-Film jetzt. Und storymäßig soll das wohl auch so sein, dass sich der Film auf die Schulzeit und Jugend von Peter Parker konzentriert und eben nicht auf den erwachsenen Spider-Man. Ja, ich weiß ja, Frankie, du bist der große Spider-Man-Fan von uns beiden.
Hundertprozentig, nein. Ich kenne eins, na gut, ich kenne alle 3. Insofern habe ich schon mal den Vorteil, dass ich den Film wenigstens mal gesehen habe. Aber, also ich fand Teil 3 einfach schrecklich doof. Und insofern...
Die Tanzszene war doch cool.
Ach nee, hör auf, ich komme wieder Erinnerungen hoch. Da muss ich gerade nachdenken. Nein, wie gesagt, also um ehrlich zu sein, also von diesen ganzen Comic-Verfilmungen, die jetzt im Raum stehen, etc. pp., war Spider-Man eigentlich nie so die Reihe, wo ich mir jetzt unbedingt noch ein Sequel gewünscht habe. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich bin ja eh nicht der Comic-Fan von uns, das wissen wir ja. Ich gucke ja nie in Comics rein und sowas. Ich gucke mir höchstens mal die Filme an und habe dann eh keine Ahnung, wie die Vorlagen aussehen. Was manchmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man den Film ein bisschen unreflektierter genießen kann. Wie gesagt, also mir persönlich ist das ganze Hickhack um den vierten Teil auch relativ egal. Es ist insofern interessant, als dass man sehen kann, wie so die ganzen Mechanismen in Hollywood funktionieren. Kaum springt da der eine Regisseur ab und meint, das Drehbuch wäre nicht mehr toll, da wird dann gleich die ganze Serie eingestampft und man fängt immer von vorne an, was da im Grunde ein bisschen absurd ist, weil ich glaube, der erste Spider-Man kam, boah, weiß nicht, 2000, 2001 in die Kinos, so in dem Dreh, könnte das sein? Das heißt, innerhalb von ja, knapp 8, 9 Jahren beginnt nochmal jetzt ein neues
Wobei
Franchise.
Wobei das mit dem Einstampfen wo eh so war, dass man im Studio schon die ganze Zeit einen Reboot geplant hatte, statt einer Fortsetzung, und Sam Raimi aber unbedingt die Fortsetzung drehen wollte und da so ein bisschen Machtkampf mit dem Studio hatte. Ja. Und das klingt alles irgendwie so ein bisschen so, als wäre das Drehbuch jetzt für ihn einfach so der und für das Studio so der Grund gewesen, irgendwie da jetzt dann doch Sam Raimi gehen zu lassen und dann das Reboot statt der Fortsetzung zu machen. Und anscheinend soll das Drehbuch für das Reboot auch schon lange fertig sein und sollte schon sogar schon vor dem Drehbuch für die Fortsetzung fertig geschrieben gewesen sein. Das heißt, da war man sich wohl nicht so ganz einig in den Chefetagen.
Ich weiß jetzt nur, letztens gelesen, ich glaube auf Slashfilm oder so, dass Raimi jetzt schon wieder für ein anderes Comic-Projekt in Verbindung gebracht wird bei Sony. Insofern scheint da das Verhältnis zwischen Raimi und Sony nicht ganz kaputt zu sein.
Ja, es muss ja nicht kaputt, es kann ja auch sein, dass
ja,
sie
klar,
jetzt nur in dieser einen Sache da Unstimmigkeiten hatten oder so.
Ja klar, aber manchmal ist es ja so, da verwirft man sich komplett und dann ist man sich spinnefeind.
Ist ja nicht jeder Tom Cruise.
Wobei ja. Das ist was anderes. Ja. Wie gesagt, 2011 oder 2012 soll der Film kommen, ne? So in dem Dreh, glaube ich,
ja.
Ne? 2012, glaube ich, ne?
Ich glaube sogar 2011, weil 2012 ja. Soll ja schon hier Dings, ich verwechsel es immer, Avengers oder Justice League, DC. Ich habe diese ganzen Superhelden-Gruppen-Comics nie gelesen, ich fand die scheiße. Aber hier soll ja diese, jetzt soll ja diese Verfilmung der ganzen dieser Superhelden-Gruppe kommen. Ich will Avengers oder Justice League? Das eine ist DC, das andere ist Marvel. Ich glaube, es ist Avengers.
Justice League ist, glaube ich, DC.
Genau.
Das ist immer das, was bei Warner im Gespräch ist, was so irgendwie auch nicht so richtig vorwärts kommt.
Genau. Und bei DC finde ich es viel schlimmer, weil überleg dir mal Superman und Batman in einem Film, das geht einfach nicht. Das passt auch gar nicht. Und vor allem, die können ja nicht den Batman nehmen von Christopher Nolan, weil der hat mit Superman echt gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Welt.
Das ist ja eh interessant. Es gibt ja schon seit Wochen oder Monaten wird ja darüber spekuliert, ob was mit Superman, mit dem Franchise passieren soll, ob das irgendwie weitergeführt wird. Vielleicht ballern die da auch wieder so ein Reboot raus. Ein bisschen darker, weiß nicht.
Noch eins.
Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Das haben die bei Hulk da auch hingehauen. Die haben doch erst Spike Lee und dann wesentlich später, was Louis Leterrier, ich glaube, irgend so ein Franzosen.
Was, Lee? Nicht Spike Lee.
Ja, meine ich ja, verdammt.
Black Hulk.
Genau, anstatt grün würde er schwarz. Oh, nee. Oder braun. Nee, okay.
Der hätte ich mir mal angeguckt, den Film.
Ach Gottchen, nee. Ja, aber wie dem auch sei, keine Ahnung. Soll eigentlich Spider-Man 4 oder wie es auch genannt wird, in 3D gemacht werden? Bestimmt, oder? Bestimmt.
Ich glaube, der Film, also was ich jetzt so gehört habe, soll der gar nicht so actionlastig sein, sondern mehr Story betont und hier vor allem die Jugend von Peter Parker und dieses Heranwachsen und zurechtkommen mit seinen Superkräften. Und es wird sogar spekuliert, dass es gar keinen richtigen Gegenspieler geben wird. Ich glaube eher nicht, dass das sich mit 3D, dass es so gut passen würde, vor allem in dem Budget von 80 Millionen. Ich meine, wenn du da so einen richtigen 3D-Blockbuster, kostet wahrscheinlich mehr als 80, oder? Weiß nicht.
Kommt drauf an, wie es gemacht wird, ob es von vornherein als 3D geplant wird und als 3D gedreht wird, wie es Cameron gemacht hat, oder ob es jetzt gemacht wird, wie jetzt bei allen Studios anscheinend, dass sie jetzt sich entscheiden, in der Postproduktion, hoppala, 3D ist total toll aktuell, alle rennen 3D-Filme, lass uns den Film 3D machen.
Jo. Jackass 3D wird bestimmt ganz lustig.
Kann ich nicht mit anfangen.
Ich glaube, das würde ich mir anschauen im Kino.
Ja, ich nicht.
Okay, das war's zu den Spider-Man-News. Dann kommen wir zu den Reviews für die heutige Episode. Und da fangen wir an mit einem Film, den ich leider noch nicht im Kino gesehen habe. Es geht um Sherlock Holmes, Guy Ritchies neuen Geniestreich. Und ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber je mehr Trailer kamen, desto weniger habe ich mich eigentlich auf den Film gefreut, weil es alles irgendwie mir viel zu knallig bunt war. Und Sherlock Holmes für mich eignet sich eigentlich immer mehr so als spannende, düstere Detektivgeschichte, und das sah irgendwie gar nicht danach aus. Und ich glaube, du hattest auch deine Probleme mit dem Trailer, aber erzähl mal so ein bisschen über den Film, wie du den fandest.
Na, ich fange auch mal mit dem Trailer an, weil dann können wir den Bogen besser schließen. Bist du noch dran?
Ja, ich bin noch da.
Ah, wunderbar.
Ich schalte nur mein Mikro aus, wenn ich was trinke oder so.
Du klangst nämlich ein bisschen ab, wie ich jetzt schon gedacht hätte, den Stecker gezogen. Nee, wie dem auch sei, Trailer, genau. Also ich fand die ersten Trailer fand ich auch, furchteinflößend, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand die nicht ansprechend. Das lag vor allem an der Optik. Die Trailer an sich, die waren ja ziemlich stark auf die Action-Sequenzen angelehnt, und wenn dann Sherlock Holmes in Zeitlupe mit freiem Oberkörper so einen Kerl, der einen Kopf größer ist, zusammenschlägt, also das sah eben nicht nach Sherlock Holmes aus, so wie man sich den vorgestellt hat.
Und wobei, Klugscheißer-Modus an, Sherlock Holmes in den Originalgeschichten ja auch ein Bare-Knuckle-Fighter ist, also ein Boxer ohne Handschuhe. Also ja. Damit sein Brot irgendwie verdient. Oder so.
Ja, ist ja okay.
Ja, nee, gut.
Danke fürs
Klugscheißer-Modus aus.
Ja, danke.
Ich überlasse dir wieder die Bühne.
Gut. Leute, die Vorlagen kennen, wissen, er boxt manchmal. Aber nichtsdestotrotz, also vor dem inneren Auge, da dürftest du mir vielleicht zustimmen, hat man das also nicht so den kongenialen Detektiv, der nicht so nicht gerade wirklich bis im Fight Club seine Brötchen verdient, wie dem auch sei. Und man sollte, wenn man sich den Film anguckt, auch so ein bisschen Abstand gewinnen, also von den klassischen Verfilmungen des Stoffes. Also mit Leuten, die ich gesprochen habe nach dem Film, habe ich immer gesagt, Sherlock Holmes, das ist sozusagen die Version 2.0, die man gesehen hat. Der Film wird eben ins moderne oder für das moderne Kinopublikum aufbereitet, aber nicht in dem Maße, dass es so aufdringlich nervig ist, wie in den Trailern. Also da kann ich euch beruhigen. Also der Film steht nicht dauernd aus Zeitlupensequenzen und rumalbernen Sherlock Holmes.
Das ist auch schade.
Wieso?
Da Quatsch.
Ach so, ich dachte schon an. Wie dem auch sei, die Story dreht sich darum, also dass Sherlock Holmes, ja, wie gesagt, als kongenialer Detektiv in London sein Unwesen macht und am Anfang des Filmes wird man quasi mitten in die Story reingeworfen. Man beginnt also mit einer schicken Verfolgungsjagd, Sherlock Holmes zu Fuß und Watson und die Polizei in Kutschen hinterher. Und so nach ein paar kurzen Minuten wird auch schon der Gegenspieler eingeführt. Und es ist also nicht, wie aus vielen Romanen bekannt, es ist nicht Professor Moriarty, sondern es ist ein gewisser Lord Blackwood.
Und das muss ich sagen, finde ich sehr schade, weil Professor Moriarty einfach so der klassische Antagonist von Sherlock Holmes ist ja eigentlich auch, was ja das Interessante an ihm ist, auch so eine Art genaues Gegenteil von Sherlock Holmes ist, wie Sherlock Holmes nur halt böse. Und da fand ich schade, dass man den dann nicht für den Film genommen hat, weil was, glaube ich, ganz interessant wäre. Aber ich kann natürlich, weil ich den Film nicht gesehen habe, nicht beurteilen, wie der andere Bösewicht so funktioniert. Aber das wirst du uns sicher gleich erzählen.
Genau, und Lord Blackwood, wie der Name schon sagt, Aristokrat, und wir platzen sozusagen mitten in so eine finstere Messe ein und es hat so den ganzen Anschein, als wenn da eine Jungfrau geopfert werden soll oder ein Jungfrau-ähnliches weibliches Wesen.
Ist sie nackt?
Nein, das ist angezogen.
PG-13.
Genau. Und dann wird auch schon kurz so der Stil des Films angedeutet, das heißt, wenn zum Beispiel Sherlock Holmes einen Gegner kampfunfähig machen will, dann merkt man sozusagen, kurz erst so eine Antäuschung, wie kann man es am besten beschreiben, es wird sozusagen in den Voice-Over von Sherlock Holmes gewechselt und er trägt dem Publikum quasi seinen Plan vor, wie er vorgehen will. Zum Beispiel erstens in die Weichteile treten, Gegner dadurch kampfunfähig machen, zweitens, weiß ich nicht, noch die Treppen runterschmeißen und so weiter. Und also er geht erst den Plan so vor seinem inneren Auge vor und dann führt er ihn aus. Und das ist eigentlich so der Stil in den Kampfszenen, um das mal so ein bisschen verdeutlichen. Wie gesagt, dieser Lord Blackwood, der in der ersten Szene oder in der Anfangssequenz eingeführt wird, ist eigentlich der Bösewicht. Und der Film, also sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mehr in die Geschichte eindringe, aber ganz viel spoilern will ich auch nicht, aber man muss ja ein bisschen was erzählen, um ein bisschen voranzukommen. Und der Lord Blackwood wird am Anfang eben von Holmes und Watson gefasst, bekommt auch seine Gerichtsverhandlung und wird eigentlich zum Tode verurteilt. Wird dann noch gehängt, ne? Alles ganz standesgemäß, wie das gemacht wird. Problem ist nur, der taucht dann wenige Minuten später, oder taucht dann die Meldung auf, Lord Blackwood sei aus seinem Grab wieder auferstanden. Und gut, Watson als Doktor, der auch eigentlich selbst den Tod von Blackwood erklärt hat, also er war anwesend bei der Obduktion und sowas, wenn ich bei der Obduktion meiner Leichen schaue, kann das natürlich nicht glauben und fahren also Watson und Holmes dahin zum Friedhof und in der Tat, das Grab ist leer, Blackwood ist weg, es liegt eine andere Leiche drin. Und nun dreht sich sozusagen der Rest des Films, geht es eben darum, dass man unter anderem, dass eben Holmes unter anderem Blackwood weiter hinterherjagt und natürlich hinter das Geheimnis kommen will, warum der nämlich tot ist und etc. pp. Und es geht dann auch noch um eine Verschwörung von einem Geheimbund und die Story an sich ist ziemlich verkapselt und die ist...
Aber das muss ich sagen, klingt schon eher nach Sherlock Holmes, also dass es dann doch durchaus so ein Geheimnis gibt, das da gelüftet werden muss und so und dass es nicht nur um Action geht, dass...
Nee, es geht also schon um das Geheimnis, was aus Lord Blackwood und was mit diesem alles zu tun hat. Das fügt sich am Ende auch zusammen, wenngleich ich da anmerken muss, dass die Story in dem Punkt nicht so pralle ist, weil am Ende wird zwar alles aufgelöst, aber so ganz logisch und so ganz schlüssig erscheint das nicht so, was so alles zusammengefügt wird. Also ich finde da, dass die Geschichte an sich ist sicherlich interessant, aber wie das so aufgebaut wird, es wird immer verschachtelt und natürlich die Hetzen von einem Geheimnis zum nächsten etc. Das ist nicht so toll umgesetzt.
Nein, das habe ich auch gelesen, dass diese Auflösung am Ende, dass die ziemlich schwach umgesetzt sein soll. Vor allem das Interessante an Sherlock Holmes Geschichten ist ja immer, wenn er am Ende dann so dem Publikum präsentiert, wie er das Rätsel jetzt gelöst hat, mit diesen ganzen Puzzlestücken da zusammensetzt, ähnlich wie zum Beispiel Monk in der Fernsehserie am Ende von jeder Folge macht das ja auch. Ja. Das ist ja das Interessante und ich habe auch schon öfter gelesen, dass das am Ende dann eher so Alibi-mäßig abgehen soll und nicht so.
Ja, ich hatte mir da mehr erwartet, auf jeden Fall bei der Auflösung, dass das irgendwie so ein bisschen mit Clou und naja, wie dem auch so. Also ich fand das nicht so pralle. Und dafür hat der Film eben andere tolle Momente und kommen meistens dann zum Tragen, wenn es eben um das Zusammenspiel zwischen Holmes und Watson geht. Das heißt, der Film lebt total von den beiden Schauspielern, also von Robert Downey Jr. als Holmes und Jude Law als Dr. Watson. Es ist also eine wunderbare Buddy-Action Thriller, nee, Krimi-Komödie.
Ich habe gelesen, das soll es irgendwie so leicht dezente homoerotische Spannungen zwischen den beiden geben.
Stimmt. Das wird ja bei vielen solchen Sachen erzählt. Ich habe irgendwie Guy Ritchie in dem Interview gelesen, er wollte so irgendwie das gar nicht so homoerotisch anlehnen, aber es gibt schon ein, zwei Szenen, wo das ein bisschen angesprochen wird, aber ich finde, man muss da auch nicht immer so viel rein
Ich glaube, das liegt eher daran, dass das ist eher so Stoff für amerikanische Blogger oder so, die da, glaube ich, auch so eine andere Einstellung oft zu haben.
Wie gesagt, aber das Zusammenspiel dabei ist echt super, weil Holmes ist eben ziemlich, ja, hat einen ziemlich eigensinnigen Humor, erinnert so ein bisschen ja an Johnny Depp-Charaktere, wenn man das so ein bisschen, wenn ich das ein bisschen vergleichen möchte. Und er nimmt den armen Watson noch einigermaßen oft auf die Schippe und da ergeben sich eben tolle Momente, die wirklich so an große Buddy-Filme erinnern. Und das ist auch die Sache, die am meisten Spaß macht, so an dem Film. Dieses Zusammenspiel der beiden Schauspieler.
Ja, ich muss sagen, Robert Downey Jr. und Jude Law, ich mag die beiden Schauspieler auch total gerne und ich glaube auch echt, dass es gut funktioniert. Und ja, nach allem, was du so erzählst über Sherlock Holmes, sollte ich mir den, glaube ich, nochmal anschauen.
Genau, und es wird ja im Film selbst, wird ja schon sozusagen der Grundstein gelegt für etwaige Fortsetzungen, denn es taucht jemand auf, den ich nicht erwähnt hatte am Ende. Der
Moriarty. Also
der, zum Beispiel, genau.
Echt?
Ja.
Krass.
Er wird aber nicht gezeigt. Also er taucht immer so als Randperson auf, genauso wie es gibt ja in den Sherlock Holmes, jetzt weiß ich nicht, ob das den Roman auch so ist, es gibt ja auch diese Irene Adler, diese Diebin, die öfter mal Sherlock Holmes auf Kreuz legt, die taucht auch im Film auf. Mhm. Und da dürfte sich dann also wirklich schon Stoff für den nächsten Teil entwickeln, wie gesagt. Also, und ich hoffe auch mal, dass beim nächsten, wenn dann Holmes wirklich gegen Moriarty antritt, dass der Film auch von der Story an sich besser wird, weil das ist definitiv interessanter zu sehen, wenn Holmes seinen ebenbürtigen oder sein Spiegelbild quasi als Gegner bekommt. Ja. Lord Blackwood an sich war zwar schon ganz, ganz nett, gespielt von Mark Strong, das ist also ein englischer Schauspieler, der so ein bisschen an Vinnie Jones vom Äußeren erinnert. Furchteinflößend, böse, aber es hat einfach das Charisma gefehlt, um den als richtigen Antagonisten irgendwie darzustellen. Insofern, also wie gesagt, der Film, also wenn man an die Story an sich nicht ganz so große Erwartungen hat, aber dafür gut unterhalten werden will, öfter mal lachen möchte, ein bisschen Action, also es gibt schon zwei, drei Action-Szenen, ist eben diesen Beer-Knuckle-Fight, in diesem Fight Club, dann gibt es natürlich diese Verfolgungstag, die es auf dem Trailer gibt und den Kampf mit diesem riesigen Typen, wo Holmes seinen kleinen Hammer an die Brust wirft, etc., das ist alles drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass da sich dauernd nur geschlagen und gekämpft wird. Also es ist auch schon sehr viel eben Situationskomik etc. drin, also da passt der Film schon. Es ist sicherlich kein Geniestreich von Guy Ritchie, also er kommt an seine beiden Erstlinge definitiv nicht ran. Aber es ist, glaube ich, es ist im Gegensatz zu Revolver und Rock'n'Roller ist es auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich
sagen. Ja, wobei es halt auch was ganz anderes ist.
Ja, klar.
Also, naja. Wie war es denn? Ich habe in Reviews von amerikanischen Seiten habe ich oft gelesen, dass sogar Amerikaner... Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Englisch gesehen.
Weil ich habe gelesen, dass sogar viele Amerikaner Probleme mit dem Akzent hatten, mit dem britischen Akzent. Und
das ist... Also, gut, dass du es ansprichst. Ich wäre sonst selbst gar nicht so drauf gekommen. Wenn man den Film O-Ton guckt, sollte man wirklich seine Ohren sehr fein justieren. Also er ist teilweise sehr schwer zu verstehen, weil sie nuscheln sich einen weg, sprechen dann very British und es ist stellenweise wirklich, also mir war es unverständlich, was sie gesagt haben. Man hat trotzdem den Sinn, das hat man natürlich rausbekommen, aber wenn man den nicht normal auf Englisch gucke, dann nur mit Untertiteln. Insofern vorgewarnt, wer also in Englisch nicht standfest ist und selbst dann wird man Probleme haben, sollte den Film nicht auf Englisch gucken. Oder wenn auf Englisch, dann auch eine Fassung, wo Untertitel dabei sind. Sonst macht es keinen Spaß.
Jo.
Notentechnisch, oder wolltest du noch was einwerfen? Notentechnisch würde ich so sagen, zwischen 6 bis 7. Ich tendiere aktuell zu 6,5 bis 7 Punkte, weil unterhaltsam, sorry, naja, aber ich habe den Kinobesuch nicht bereut.
Okay. Ah, das klingt schon, also es ist auf jeden Fall dann zumindest mal so ein DVD-Kandidat für mich.
Genau, definitiv. Also für einen DVD-Abend jederzeit. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich will sehen, was passiert, ob die auch die Story jetzt besser hinbekommen. Ja.
Kommen wir zum nächsten Film. Ein Film, der hoffentlich keine Fortsetzungen nach sich ziehen wird.
Glaube ich nicht, der hat zu schlecht eingespielt.
Es geht um Bruce Willis' neues Vehikel Surrogates. Kurz zur Story, in Surrogates geht's um eine Zukunft, in der Menschen mit sogenannten Surrogates, also roboterähnlichen Abbildungen ihrer selbst, in der sie diese Surrogates durch ihre Gedanken steuern können, sich also ähnlich wie ein Avatar mit ihren Gedanken und ihrem Gehirn mit diesem Ersatzkörper vernetzen können und an diesem Roboter durch durch den Alltag steuern, durch die Gesellschaft. Und das Ganze hat sich so weit ausgeweitet, dass es ein gesellschaftliches Phänomen geworden sind und praktisch in der Öffentlichkeit nur noch solche Surrogates agieren. Das heißt, die Menschen selbst bleiben alle schön sicher zu Hause in ihren Stühlen, in denen sie sich da eben vernetzen. Und draußen laufen nur noch diese Surrogates rum. Und das Ganze hat wohl nur positive Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil eben die Verbrechen sehr stark zurückgehen, weil es eben keine menschlichen Opfer mehr gibt. Irgendwann beginnt dann aber so eine Mordserie an diesen Surrogates. Und das Besondere an dieser Mordserie ist, dass die zerstörten Surrogates auch gleichzeitig ihre Piloten bzw. ihre menschlichen Besitzer zu Tode bringen. Und Bruce Willis spielt einen Polizisten, der eben in dieser Mordserie mit seiner weiblichen Partnerin ermittelt und dann zu einer Verschwörung auf die Spur kommt. In dieser Verschwörung ist dann so eine Widerstandsgruppe von Menschen involviert, die sich gegen diese Surrogates wehrt und eben fordert, dass die abgeschafft werden und dass die Menschen wieder frei sind von diesen Robotern. Und trifft dann auch auf den ursprünglichen Erfinder der Surrogates, der das Ganze eben diese Firma gegründet hat und damit reich geworden ist, der auch durchaus Motive hat, diese Roboter da zu zerstören. Und das Ganze, das hat am Anfang, als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil eine Science-Fiction-Geschichte in so einer dystopischen Zukunft mit Bruce Willis hat durchaus mal meine Aufmerksamkeit. Aber schon der erste Trailer hat meine Erwartungen dann auch durchaus gedämpft, weil die Effekte in dem ersten Trailer teilweise echt mies waren und der Surrogate von Bruce Willis, mit der ein Großteil des Filmes rumläuft, einfach so eine beschissene Frisur hat, dass man die ganze Zeit nur lachen muss. Und zum Glück wird dieser Surrogate dann auch am Anfang des Films gleich relativ zügig zerstört und Bruce Willis rennt dann als Mensch rum mit Glatze, wie sie es gehört. Zur Story, ich war etwas überrascht, dass der Film doch relativ wenig Action hat, weil er hat ein sehr hohes Budget für den Film. Ich glaube, ich habe da was gelesen von irgendwie 100 Millionen Dollar. Also das erwartet man auch nicht unbedingt, wenn man den Film sieht, weil es gibt zwar ein paar Special-Effekt-Szenen, aber die sehen echt teilweise extrem billig aus. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der einem Surrogate so die Haut vom Gesicht gezogen wird, weil er repariert werden soll oder so. Und darunter siehst du eben dieses Roboter-Skelett und es sieht so peinlich lächerlich aus. Das sieht aus wie in einem Zeichentrickfilm, einfach so drüber gezeichnet oder so. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Und dann gibt es zwei große Action-Szenen in dem Film. Das sind so diese Set-Pieces-mäßig, die irgendwie so ein bisschen an die großen Action-Szenen aus den Terminator-Filmen wohl erinnern sollen, wie der Surrogate von Bruce Willis da halb demoliert mit einem Arm oder so einen Kriminellen jagt. Aber die sind auch alle sehr standardmäßig und ich weiß nicht, echt nichts Besonderes. Und wie gesagt, die Action-Szenen halten sich sehr in Grenzen in dem Film. Es gibt vielleicht zwei oder drei große Action-Szenen. Der Rest ist eher Story-basiert, was mich ein bisschen überrascht hat bei dem Film. Und es geht dann eben um die Suche nach dem Mörder durch Bruce Willis. Und es hat mich ein bisschen überrascht. Am Anfang fand ich es sogar sehr interessant, dass der Film durchaus in so ein paar klassische Detektivgeschichten / Film Noir Anleihen hat. Also es geht damit los, dass Bruce Willis dann diese ganzen Verdächtigen, die da in Frage kommen könnten, besucht und irgendwie Fragen stellt und jeder hat irgendwie Motiv und du weißt am Anfang nicht genau, wer es dann am Ende ist. Leider ist dann so nach der Hälfte des Films oder so ziemlich schnell vorhersehbar, wie das Ganze am Ende ausgehen wird. Und wenn man ein bisschen aufmerksam dem Film folgt, dann weiß man ziemlich schnell, wohin der Hase da läuft. Und leider ist der Film am Ende dann auch nicht originell genug, um den Zuschauer nochmal zu überraschen. Es wird dann zwar am Ende die Auflösung so als großer Mega-Plot-Twist präsentiert, aber wie gesagt, man weiß es halt schon eine halbe Stunde vorher und deswegen kann es auch nicht mehr begeistern. Und deswegen, der Film hat echt nichts wirklich Interessantes zu bieten. Die Action-Szenen sind nichts Besonderes. Diese ganze pseudo-spannende Detektivgeschichte ist viel zu vorhersehbar und auch langweilig. Man hat es einfach viel zu oft gesehen. Plus Willis. Ja, die Amerikaner sagen, der mailt seine Performance da quasi in. Also man merkt richtig, der macht das nur wegen dem Geld. Der für ihn gibt es da wirklich keine Herausforderung in dem Film. Der spielt einfach sein Standardprogramm runter und wird am Ende seinen Check da kassiert haben und gut ist. Richtig peinlich war Wing Rames in dem Film als Anführer dieser menschlichen Rebellen, der einfach total...
Ich glaube, da habe ich Bilder von gesehen. Der hat auch eine total abgefahrene Frisur, ne?
Ja, so Rasterzöpfe.
Ja, ja.
Ja, ist einfach so peinlich, der Typ. Und der nennt sich auch noch der Prophet.
Ah ja.
Und also da hat man wirklich an keinem Klischee gespart in dem Film. Total schlecht. Und auch diese ganze Detektivgeschichte ist wirklich vollgesetzt mit Klischees. Du hast also jede Person, die da drin vorkommt, die Motiv haben könnte von also jede Person ist wirklich wie in jedem anderen Detektivfilm, den du siehst. Und deswegen weißt du auch so schnell, wer am Ende der Täter ist, weil es einfach immer dasselbe ist. Es ist nicht der Gärtner, aber sowas in der Art. Irgendwie. Ja. Also wie gesagt, braucht man nicht wirklich. Kann man sich mal auf DVD ausleihen, aber so der große Renner ist der Film echt nicht. Und ja, ich bin mal gespannt, was Bruce Willis als nächstes macht. Ich mag den Mann eigentlich ganz gerne, aber das war wirklich nichts. Und der Regisseur, muss man sagen, Jason Mostow, heißt er, glaube ich, der Regisseur von Terminator 3. Der hat in Terminator 3 waren die Action-Szenen echt um einiges besser als in Surrogates. Und ich glaube auch nicht, dass Terminator 3 wesentlich teurer war als Surrogates. Also hat mich schon überrascht, dass der Film dann actionmäßig so wenig zu bieten hat.
Naja, teurer war er, glaube ich, doch.
Ja?
Ja, ja, glaub, doppelt teuer, glaube ich.
Ja gut, die hatten ja auch diese riesen Abrissbirne-Szene da.
Ja, die hatten ja auch Arnold Schwarzenegger, der braucht ja auch Budget ein bisschen. Nee, aber so storytechnisch, ich weiß nicht, seit den ersten Trailern, ich musste irgendwie so mal an Minority Report und sowas denken bei dem Film. So, aber so in die Richtung ja, geht er nicht.
Bei Minority Report fand ich auch die Story wesentlich interessanter.
Mhm.
Da ging es ja auch wirklich, der Minority Report hatte auch wirklich eine spannende Story irgendwie. Und das war hier einfach nicht der Fall. Und was ich auch ein bisschen schade fand an Surrogates war, dass diese ganzen Auswirkungen dieser Surrogates, die dieses Surrogate-Phänomen auf die Gesellschaft hat, eigentlich nur am Rande angeschnitten wurden, ohne dass man da jetzt wirklich drauf eingeht. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wie jetzt diese ganze Gesellschaft sich dadurch verändert, dass praktisch keine richtigen Menschen mehr in der Öffentlichkeit rumlaufen oder so. Ja, und das wird ab und zu mal in einem Nebensatz angesprochen, aber dann nicht wirklich ausgeführt. Und es gibt zum Beispiel eine kurze Szene, läuft Bruce Willis durch eine Straße, da sieht man irgendwo so ein Plakat für ein Footballspiel und auf dem Plakat hat irgendwie ein Spieler den Kopf von einem anderen in der Hand. Ja? Und das hätte ich jetzt zum Beispiel sehr interessant gefunden, das Spiel zu sehen, weil wenn die Spieler, wenn es keine echten Menschen mehr sind, sondern die gesteuert werden von Menschen, einfach in so Roboterkörpern, dann geht es da wahrscheinlich auch viel härter zur Sache, weißt du, nimmst ja keine Rücksicht mehr auf den Gegenspieler oder so. Was da natürlich dem Unterhaltungsfaktor des Spiels durchaus zugutekommen würde. Und ich weiß nicht, sowas zum Beispiel hätte ich immer ganz gerne gesehen, aber sowas wird dann, wie gesagt, echt nur so in einem Nebensatz oder eben durch so ein Plakat, was einfach nicht auffällt, da reingebracht. Ja. Und dann, am Ende gibt's eine Szene, und ich will die jetzt nicht spoilern, aber es gibt so eine Szene, in der, ich sag mal, die Surrogates einfach mal ausfallen, ja. Alle gleichzeitig und plötzlich. Und dann denkt man sich natürlich, okay, was passiert jetzt, wenn jetzt praktisch die ganze Gesellschaft plötzlich ausgeschaltet wird, ja. Und im Film äußert sich das dann, wird das alles auf einer Straße nur gezeigt durch eine Reihe von Verkehrsunfällen. Und das ist einfach total, das geht überhaupt nicht weit genug, weißt du, das müsste doch eine viel größere Ausmaße annehmen und alles, denke ich mir da.
Ja.
Ja, also wie gesagt, Surrogates brauchst du wirklich nicht schauen.
Nee, nicht mal auf DVD.
Ja doch, kannst du. Kannst du im Ausleihen, aber also...
Kannst du sein, was meinst du, ja?
Ja.
Okay.
Kaufen muss man den wirklich nicht.
Nee, das hatte ich noch nicht vorgehabt, dazu interessiert mich die Story auch zu wenig.
Gut, punktetechnisch würde ich dem... Ich sag mal, 5 Punkte geben.
Ja, es geht ja noch.
Es geht noch. Also ich meine, der Film ist ja nicht, ist ja jetzt kein schrecklich schlechter Film oder so. Also es ist einfach, es ist durch und durch Mittelmaß. Also es ist wirklich nichts Besonderes und ich finde es immer ein bisschen eine verpasste Gelegenheit, weil Bruce Willis in so einem Science-Fiction-Action-Film, da geht einfach mehr, finde ich.
Hm? Ja. Ja, müssen wir mal gespannt sein, wie hier Bruce Willis dann unter Kevin Smiths Federführung angehen wird. Kommt hier Couple of Dicks oder Cop Out, wie der jetzt heißt.
Cop Out, genau. Ich habe heute den Red Band Trailer gesehen, der, also mir gefällt der Trailer noch immer. Alle anderen finden ihn zwar scheiße, aber mal schauen.
Genau.
Gut, dann kommen wir zu einem wesentlich erfreulicheren Film,
der uns beiden
gut gefallen hat, der neue Coen Brothers Film A Serious Man.
Mhm.
Ja, ist der erste Coen Brothers Film seit einer ganzen Weile, in dem keine großen Hollywood-Stars, keine Publikumsträchtigen mitspielen, sondern die Schauspieler sind eigentlich alle ziemlich unbekannt. Und ist auch so vom Format her, würde ich sagen, jetzt so der kleinste Film der Coens, auch seit einer ganzen Weile. Und erinnert so von der Mache her eher an Barton Fink und die alten Filme als jetzt hier No Country oder Burn After Reading. Genau. Ist aber meiner Meinung nach auch, wie gesagt, der beste Film, den die seit einer ganzen Weile gemacht haben. Und storytechnisch geht es um einen Physikprofessor namens Larry, der ein ganz normaler Mensch ist, mit einer ganz normalen Familie, mit zwei Kindern und einer Frau in so einem amerikanischen Vorort und Job an der Uni, alles ganz gut und so. Er hat irgendwie so ein bisschen das Problem, dass er sich nicht so richtig durchsetzen kann und so. Er will einfach sein Leben so vor sich hin leben, ganz normal, ohne irgendwie Probleme oder Schwierigkeiten zu bekommen. Leider suchen die Probleme und Schwierigkeiten ihn trotzdem auf und er kriegt eine ganze Menge davon ab im Laufe des Films. Und es fängt alles damit an, dass seine Frau ihm eröffnet, dass sie die Scheidung von ihm will, was ihn erstmal irgendwie ziemlich unvorbereitet trifft und sein Leben so ein bisschen aus den Fugen geraten lässt. Und die Story des Films zusammenzufassen ist ein bisschen schwer, weil es gibt eigentlich keinen wirklichen Handlungsstrang oder so, sondern es ist mehr so eine Momentaufnahme aus diesem Leben, in dem Moment, in dem das Leben eben ganz durcheinander gerät. Und es passieren ihm im Laufe dieses Films echt unglaublich skurrile Sachen, die einfach ihn immer so ein Stück weiter runterziehen. Und das Komische an dem Film ist, dass das Ganze irgendwie lustig ist. Also obwohl der Mann wirklich sympathisch ist, und es ist jetzt kein Arschloch oder so, dem man das Ganze gönnt und oder Schadenfreude hat, sondern eigentlich hat man Mitleid mit ihm und trotzdem findet man die ganzen schlimmen Sachen, die ihm da passieren, diese ganzen Situationen irgendwie komisch und muss drüber lachen. Und das Ganze wird hervorragend gespielt von dem Schauspieler. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen und kann jetzt auch nicht, blöderweise auch nicht auf der Oscar-Liste schauen, weil er nicht nominiert ist.
Michael Stuhlbarg.
Stuhlbarg, genau.
Ja.
Und der spielt wirklich klasse und du hast schon in der ersten Szene, wo du ihn siehst, du hast eigentlich bis sofort geneigt, Mitleid mit ihm zu haben, einfach weil er in seinen Augen und so einfach diese ganze Traurigkeit, diese ganze Last der Welt, die da aus seinen Schultern ausdrückt. Und ja, das ist einfach total klasse. Und was mir auch total gut in dem Film gefallen hat, ist es wohl so eine Studie irgendwie der jüdischen Subkultur in diesen amerikanischen Vororten und so. Also fast alle Hauptcharaktere da sind Juden und die es wird oft auf die jüdische Kultur da eingegangen und die muss auch oft für ein paar sehr lustige, skurrile Szenen herhalten. Vor allem die Rabbis kommen da nicht gut weg. Und ja, also wie gesagt, ich fand den Film sehr klasse und wer auf schwarze, sag ich mal, Komödien steht oder auf sehr trockenen Humor, ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Also es ist echt kein Film mit irgendwelchen Schenkelklopferwitzen oder so. Und es ist auch ein ganz anderer Humor als zum Beispiel Big Lebowski von den Coens. Es ist einfach alles sehr viel trockener und ganz, ganz subtil. Und das Coole, ich habe es schon mal angerissen an der Sache, ist echt, dass diese ganzen tragischen Sachen, die ihm passieren, dass die echt eigentlich nicht lustig sind, sondern eigentlich wirklich traurig. Und wenn du willst wirklich nicht an seiner Stelle sein, ja, und eigentlich musst du totales Mitleid mit ihm haben und dir müsste zum Heulen zumute sein und trotzdem lachst du die ganze Zeit, weil die Sachen einfach so abstrus sind, dass du nur im Kopf schütteln und lachen kannst. Anders kann ich es jetzt nicht erklären und man sollte auch gar nicht so viel über den Film reden oder sich dazu durchlesen, sondern einfach mal schauen, wenn man auf bösen Humor steht. Und wer was dafür übrig hat, ist damit auf jeden Fall gut aufgehoben. Allerdings muss man sagen, das Ende des Films ist ziemlich, selbst für Leute, die mit dem Humor der Coens leben können, recht gewöhnungsbedürftig. Und vor allem nach No Country for Old Men wurden die Coens ja sehr kritisiert für das Ende, weil das so abrupt und antiklimatisch war und so. Und ich find's lustig, wie sie mit Serious Men dann einfach auf die Kritiker scheißen und einfach dem Ganzen nochmal einen draufsetzen. Weil wer sein Problem hatte mit No Country for Old Men, der wird an dem Ende hier richtig zu knabbern haben. Und das fand ich auf der einen Seite, ich war schon schockiert, als dann plötzlich die Schlusscredits kamen, weil das einfach so unvorhergesehen ist jetzt. Aber dann so nach 2 Minuten, als es dann sich gesetzt hat und so, fand ich es einfach nur noch genial. Also von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung für den Film. Am besten gar nicht so viel drüber lesen oder so, sondern schaut euch den Film einfach an und lacht. Ja.
Oder weint.
Oder weint. Aber genau. Ich habe eher gelacht, muss ich sagen. Vielleicht bin ich einfach nur böse.
Ja, du bist nun mal ein böser Mensch anscheinend, der auf bösen Humor steht. Nein, Spaß beiseite. Nee, wie du schon gesagt hast, was vielleicht auch so erwähnenswert ist bei dem Film, der soll ja auch sehr, sehr viele autobiografische Züge haben. Die Coens selbst sind ja wohl auch in so einem Vorort oder in so einem Vorort-Idyll aufgewachsen. Die Eltern, ich glaube, der Vater selbst soll ja auch Professor an der Uni gewesen sein, und so gibt es wahrscheinlich, so gibt es im Film immer wieder Reminiszenzen an ihre Kindheit, die im Film aufgearbeitet werden. Und ja, wie du schon gesagt hattest, es ist im Grunde ein sehr typischer Film für die Coens, sehr viele Coeneske Momente, skurrile Momente, die du angesprochen hast. Das beginnt ja eigentlich schon mit dem eigentlichen Beginn des Films, weil...
Ja, der ist klasse.
Weil ich habe mich ja schon am Anfang gewundert, ob ich nicht doch im falschen Film sitze.
Ja, ich auch. Ich dachte, ich sehe da irgendwie so einen Horrorfilm oder sowas.
Genau, als ich den Beginn gesehen habe, aber das fügt sich ja alles zusammen. Es ist auch, dann geht ja auch sehr um den Glauben, und es ist eine sehr, wie gesagt, sehr jüdisch, mit ziemlich vielen Parabeln. Ja, wie gesagt, der Humor, auf der einen Seite kann man in dem viel lachen, wenn man also auf diesen ja eher trockeneren Humor steht. Andererseits, wie du schon gesagt hattest, verschlägt der oder gibt der Film einem einen richtig mit zum Ende. Und muss sicherlich auf die Art Film stehen. Also muss auch, ja, weiß ich nicht, mit der Art, wie die Coen-Brüder Filme machen, muss man klarkommen. Aber jeder, der so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, cineastisch in Anführungszeichen veranlagt ist, ich denke, der wird eine riesige Freude an dem Film haben. Und für mich ist es jetzt bis jetzt auch so, was ich habe diesmal eh noch nicht so viele Filme gesehen habe, aber für mich ist das bis jetzt in diesem Jahr bisher der beste Film. Wow. Wie gesagt, also es ist schwer, wirklich den Film zu beschreiben. Man muss sich das angucken. Man muss einfach sehen, was mit Larry, also dem unserem Hauptdarsteller oder unserem Protagonisten, über die ganze Spielzeit passiert. Wie gesagt, ein wunderbarer Film, sehr, wirklich sehr Coen, und wie du schon gesagt hast, erinnert eben stärker an die Anfangszeit, an Sachen wie Barton Fink, als an die späteren, also an die letzteren Filme der beiden Brüder.
Ja, mit Barton Fink ist der Film, finde ich, vom Humor her auch wirklich sehr gut zu vergleichen, weil es auch so ein total böser, staubtrockener Humor ist. Und wenn man Barton Fink, wenn man dem was abgewinnen kann humormäßig, dann wird man auch über Serious Man lachen können. Wenn nicht, dann, ich kenne Leute, die Barton Fink überhaupt nicht lustig fanden. Aber gut, dann kannst du auch über Serious Man wahrscheinlich nicht lachen. Mhm. Ich fand es einfach genial, teilweise die Szenen einfach... zum Beispiel gibt es diese eine Szene, in der Sohn von Larry zum Direktor gerufen wird wegen seinem Taschenradio da, und der Direktor da versucht rauszufinden, wie dieses Taschenradio funktioniert und so. In der Szene wird eigentlich kaum Wort gesprochen oder so. Es ist einfach so lustig, wie diese alte Mumie da versucht, das Taschenradio einzusetzen und so. Und es ist einfach, das ist klasse von den Coens einfach. Das ist denen ihr Stil. Und aus so einer normalen, stinknormalen Szene ohne irgendwelche großen Dialoge oder sowas, so viel Humor rauszuholen, ist wirklich klasse, finde ich.
Ja, definitiv.
Und teilweise hat mich der Film auch so ein bisschen an American Beauty erinnert. Vor allem zu Anfang des Films, als es dann um seine Eheprobleme und sowas geht. Ja. Und auch diese geile Szene, wo seine Frau da mit ihrem Neuen ihn zum Gespräch bittet in einem Café. Das ist einfach die Situation. Und du hast halt die ganze Zeit, du denkst dir die ganze Zeit, dass irgendwann muss es dem Typen nochmal reichen, er muss mal explodieren, auf den Tisch hauen. Weißt du, es gibt im Film gibt's so 2-3 Szenen, wo er echt kurz davor ist, einfach mal auf den Tisch zu hauen oder so. Aber er, kurz vorher zieht er dann trotzdem immer wieder den Schwanz ein. Das ist einfach so lustig, das mit anzusehen.
Ja, es ist eben die Art des Larrys. Der ist eben... Der kommt so mit sich selbst, und der blickt nicht wirklich, was in seinem Umfeld passiert. Also man hat eben das Gefühl, dass er nicht wirklich mit offenem Auge durch die Welt geht, weil eigentlich sind die Sachen, die um ihn herum passieren, sei es die Sache mit der Ehefrau etc. pt., die sind eigentlich total offensichtlich für den Außenstehenden, aber für Larry, der in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos lebt, eben nicht. Und das Problem ist ja auch, dass er als Physiker oder auch stark mathematisch geprägter Mensch, er versucht ja mal sozusagen so eine logische Erklärung für alles herzuführen, und ja. Es geht ja in dem Film auch darum, dass es nicht immer alles einen Sinn hat, was so passiert. Das ist auch so eine Quintessenz. Und damit klarzukommen ist für solche Leute eben nicht sehr einfach, und das ist immer diese Sache. Einerseits lustig, auf der anderen Seite hat man natürlich schon, also man leidet ein bisschen mit dem armen Kerl.
Ja, vor allem dann am Ende, dass dann plötzlich gar nicht mehr lustig ist eigentlich.
Ja.
Aber,
ja.
Naja, dann was für eine Note würdest du dem Film geben?
8 bis 9, würde ich sogar hochgehen, ja, doch.
Ich würde auch so
Definitiv.
8, 8,5. Cool. Dann sind wir fertig mit den. Oder wolltest du noch was hinzufügen zur Serious Man?
Nö, eigentlich nicht.
Gut, dann bleibt mir noch übrig, nochmal auf mein Gewinnspiel hinzuweisen. Uns haben schon viele Leute mitgemacht und ich sehe gerade, es kommen auch dauernd neue E-Mails an für das Gewinnspiel. Und
Solltest.
was mich sehr überrascht, ich habe jetzt ungefähr schon 40 E-Mails oder so von Leuten, die ja mitmachen. Und ich habe mal vorhin geschaut, irgendwie knapp 25 oder da so, davon sind Frauen. Das muss an unseren sexy Stimmen liegen. Anders kann ich das nicht erklären. Ey. Das ist eine Frauenquote von echt, das ist krass. Also
Ja.
Männer, haltet euch mal ran, ich will mal sehen, wie das am Ende aussieht.
Man könnte jetzt auch unterstellen, dass die Frauen geldgeiler sind und ja auch die.
Amazon-Gutschein geiler.
Genau.
Ja.
Aber das wollen wir natürlich nicht machen, liebe Freunde. Also,
Nein.
natürlich hört ihr uns nur zu, weil wir so toll klingen.
Möge der Beste, Schrägstrich, die Beste
Genau.
gewinnen.
Wir können uns ja für die Zukunft, weiß ich nicht, wenn wir uns technisch upgraden, dann könnt ihr auch mal unsere Körper dazu sehen oder unsere
Ja,
Gesichter.
genau. Filmabend TV.
Nein. Nein,
Gut.
gut.
Ich glaube, du hast dich mal schlau gemacht, was in nächster Zeit so anläuft, ne, im Kino.
Genau, und zwar nächste Woche geht's schon los. Beziehungsweise, nee, diesen Donnerstag ging's los. Und zwar ist angelaufen unser Up in the Air, den wir schon angesprochen haben. Also ich denke mal für jeden, boah, ich gucke wieder schwere Worte, Cineasten, denke ich mal, Stammprogramm, Pflichtprogramm, die sich anzugucken. Das ist meines Erachtens am 11.2., also am 4.2. noch das Einzige, was wirklich dolle ist, Kino. Also gut, wir können auch Bushido gucken, wenn ihr irgendwelche masochistischen Züge hast, aber kann man auch sein lassen.
Ich nehme meinen
dann.
Laserpointer mit ins Kino.
Na, toll. Man kann auch am 11.2. geht es dann weiter. Da kommt dann Wolfman ins Kino. Ein Film, der auch eine sehr bewegte Produktionshistorie hinter sich hat, wenn man so ein bisschen in den Blogs reinguckt. Also der Film, der hat natürlich ein sehr großes Fragezeichen über sich stehen, was Qualität und Erfolg
Echt?
angeht.
Ich sollte nicht gut sein. Ich habe mich jetzt so drauf gefreut.
Echt?
Ja.
Also was ich so bis jetzt so gelesen habe, ist, dass es dann so ein bisschen sehr turbulent zuging. Es ging unter anderem darum, dass der Film wurde ja erstmal um, glaube ich, ein halbes Jahr verschoben, also in 2010 rein. Das
Ja, aber
sollte
der
ja.
Trailer sah so cool aus.
Ja, aber dann gab es Probleme, dass unter anderem mit der Filmmusik, das eigentlich es ging mal darum, ob Danny Elfman den Score jetzt macht oder nicht. Und da wurde, es gibt also zwei Scores mindestens zu dem Film. Einer wurde rejected und der andere wurde angenommen. Dann gab es nochmal Geschichten, dass irgendwie Universal hätte wohl gegen den, ja, ich will das deutsche Wort nicht eingehen,
Willen.
gegen den Willen, genau, wunderbar, gegen
Wille,
den
das
Willen.
deutsche Wort Wille fällt dir nicht ein. Wie weit ist es gekommen mit dir,
Gegen den Willen des Regisseurs hätten die wohl einen eigenen Cutter engagiert und das hat sich dann doch als falsch rausgestellt, also sehr bewegt. Und ich bin mal gespannt, wie der Film an sich sein soll. Ist ja auch ein Remake eines Universal Horror Klassikers. Ansonsten, was ich für die Verliebten unter den Zuhörern, die können ja den Film gucken, Valentinstag oder Valentine's Day,
hör mir auf, ey.
der. Dann gibt's auch noch hier schön was für die Familie. Percy Jackson, Liebe im Olymp, das basiert wohl auf einer ziemlich erfolgreichen Kinderbuchserie oder so aus den USA. Sagt mir gar nichts. Und
Lief
damit.
der Trailer nicht bei dir vor Avatar?
Nee. Gut, das war der 11. Am 18.2. kommt dann hier für die Actionfreunde unter uns Book of Eli, Denzel Washington im postapokalyptischen Zeitalter.
Den schaue ich mir an.
Ja, das bin ich auch ganz interessiert, wie das so ist. Ansonsten hier dein An Education für die Cineasten unter uns, jetzt kannst du den auch mal gucken, der kommt am 18.2. in die Kinos. Roman Polanskis neuer Film kommt auch in die
Der
Kinos am 18.
Ghostwriter, nice.
Genau.
Ja.
Und auch Eastwoods Invictus, also die Morgan, ach Quatsch, nicht die Morgan Freeman, die Nelson Mandela, ja,
Biografie.
genau.
Nelson Mandela als Morgan Freeman.
Exakt, genau, Nelson Mandela als Morgan Freeman. Und dann haben wir noch einmal einen Februar-Termin, da sind wir, glaube ich, im Februar durch. Bad Lieutenant, Werner Herzog, kommt am 25. Februar in die Kinos.
Nice.
Ja.
Den werde ich mir anschauen.
Dazu kommt Martin Scorsese's Shutter Island mit DiCaprio in die Kinos.
Wann kommt der?
25.2.
Okay.
Dazu kommt zweimal Nein. Einmal kommt Nein, der Animationsfilm.
Ja.
Am 25. in den Kinos. Den gibt es übrigens schon längst in England und in den USA.
Ja, ich weiß.
Und es kommt kommt hier das Musical Nein mit, ach, wie heißt er denn? Jetzt den Namen schon nicht ein, ach, ich bin vergesslich. Mit dem letztjährigen Oscar-Gewinner, glaube ich. Oder vorletztes Jahr.
Ja.
Wie dem auch sei, es kommt Nein in die Kinos so mit. Genau.
Ja, mit genau.
mit genau, mit ihm.
Ja, gut, dann da würde ich sagen, nächste Podcast-Episode bietet sich dann ja eigentlich an Wolfman und eventuell Book of Eli.
Ja, und ich werde auf jeden Fall Up in the Air gucken. Vielleicht
genau, das sowieso, ja.
Mal, müssen wir mal sehen, ob das nicht ein bisschen zu weit auseinander liegt, aber schauen wir mal, melde mich dann wieder aus dem Urlaub oder nach dem Urlaub, bin ich wieder da.
Okay.
Beziehungsweise, wenn du einen Ersatz für mich hast, bin ich dann mal gespannt.
Ich habe schon einen Ersatz für dich.
Oh Gott, na gut.
Ich habe Kontakte, ja. Gut, dann, wie gesagt, macht mit bei meinem Oscar-Gewinnspiel, eure Chance auf einen 25€ Amazon-Gutschein, ansonsten hören wir uns wieder in voraussichtlich, ich denke mal, 14 Tagen. Wird passen.
Beziehungsweise mich vielleicht in 4 Wochen oder so.
Aber in 14 Tagen bist du nur noch da.
In 14 Tagen? Ach, stimmt, ja. Ja, siehst klar. Du? Ja, ach so. Ja. Ja, nee, in 14 Tagen bin ich noch da. Kein Thema, das kriege ich hin.
Gut. Dann schaut mal auf meinen Blog Filmabendinfo oder auf Frankies Blog filmecke.blogspot.com. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@filmabendinfo, falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt.
Ja, aber nur positive Kommentare. Ja,
was anderes würden wir hier eh nicht vorlesen. Wir wollen Honig ums Maul geschmiert bekommen. Genau, und als passenden Abschluss unserer 10. kleinen Jubiläumsausgabe gibt es diesmal einen kleinen Song am Ende des Podcasts. Und zwar geht es um... Und zwar gibt es... Oh, ist schon spät. Spielen wir jetzt für euch Hangman's Daughter von Unida. Ein sehr cooler Stoner-Rock-Song und viel Spaß beim Headbang und bis dann. Ciao.
Tschüss.